Ich habe einen Anschlag vor. Der Anschlag besteht darin, dass ich einen ausgesprochen theoretischen, in Strecken auch sehr abstrakten Vortrag halten werden muss. Das liegt an der Sache selber und das liegt, hoffe ich wenigstens, nicht an meinem Unvermögen. Ich bitte also darum, dass man sich das mal anhört. Es wird ein Verriss sein der Grundlagen von Demokratie. Das ist ohne ein bisschen gedanklichen Aufwand einfach nicht zu haben. Ich fange mal so an. Demokratie gilt hierzulande als Wert. Wer ein politisches System, einen Politiker für undemokratisch erklärt, hat mit dem Un bereits gesagt, mit diesem System, mit dieser Politik muss man sich nicht befassen, obwohl man mit dem Hinweis auf undemokratisch noch gar nichts gesagt hat, noch gar nichts weiß über das, was eigentlich diese inkriminierte Herrschaft, diese inkriminierte Politik auszeichnet. Das macht aber gerade die Charakteristik dieses Urteils undemokratisch aus, ein Wert. Leider muss ich sagen, große Teile der Linken teilen dieses Urteil, auch gerade wenn sie sagen, die herrschende Demokratie sei nicht die wahre Demokratie, dann teilen sie immerhin das Urteil bezogen auf ihr demokratisches Ideal, dass dieses demokratische Ideal, ihre Vorstellung von Demokratie auf jeden Fall wertvoll zu schützen, zu realisieren sei. Warum gilt Demokratie hierzulande als über jeden Zweifel, über jede Kritik erhabenes System? Warum verhält es sich so, dass immer dann, wenn man mit Menschen über dieses System redet, über dieses System redet und seine Kritik los wird, es regelmäßig mit dem Urteil zu tun hat, ja, es gibt in dieser Gesellschaft schon einiges zu kritisieren, das will man schon zugestehen, aber immerhin leben wir ja in einer Demokratie und dieser Hinweis, immerhin leben wir ja in einer Demokratie, soll dann jegliche Kritik den Garaus machen vor dem Hinweis auf Demokratie und ihren zentralen Inhalt, die Freiheit, darf mal nichts kommen lassen. Das führt natürlich zu der Frage, naja, warum soll die eigentlich so lobenswert sein, die Demokratie? Ich will damit mal einsteigen und habe mir drei euch bekannte Urteile über die Demokratie, die lobenden Inhalt haben, rausgesucht und will die mal kurz durchgehen. Das wird mein erster Teil sein. Die erste Antwort auf die Frage, warum ist Demokratie denn so gut, heißt, das sind zum Teil Urteile, die sich auch in der Politologie und nicht nur in der öffentlichen Debatte finden, Demokratie sei die einzig menschengemäße Herrschaftsform. Ein ausgesprochen interessantes Urteil, das nämlich nichts anderes behauptet, als dass es der Menschennatur danach verlangt, von Herrschaft, also von einer über ihr existierenden Gewalt, regiert zu werden. Dass es der Menschennatur danach verlangt, Herrschaft über sich zu haben, und das heißt nun mal nichts anderes, als sich einer Zwangsmacht zu unterwerfen, die den Menschen die Lebensbedingungen diktiert. Das ist der Gehalt von Herrschaft. Es ist für sich schon eine absurde Konstruktion, die da in dem Urteil der menschengemäßen Herrschaftsform zum Ausdruck kommt. Eine absurde Konstruktion, dass die Lebensinteressen der Menschen eigentlich dann erst zum Zuge kommen soll, wenn eine politische Gewalt sie ihnen vorschreibt. Absurd. Ein hübscher Gegensatz. Mein Wille, mein Interesse soll überhaupt erst dann gelten, wenn er nicht mehr gilt, wenn er mir von einer Gewalt vorgeschrieben wird, wenn andere per Zwang über ihn verfügen. Und danach soll es den Menschen auch noch ihrer Natur nach verlangen. Absurd. Hat übrigens noch einen kleinen immanenten Widerspruch, den will ich nicht verschweigen. Der kleine immanente Widerspruch heißt, wer stellt denn nach dieser Theorie eigentlich das Herrschaftspersonal? Es müsste doch dann eigentlich wieder die menschliche Natur sein, wenn es der verlangt nach Herrschaft, dass Menschen auch herrschen. Gut, dieses erste Lob der Demokratie lebt also zugestandenermaßen vom Wissen, vom Eingeständnis um die Notwendigkeit vom Herrschaftscharakter von Demokratie. Leugnet Herrschaft überhaupt nicht, stellt vielmehr Herrschaft und ihre Notwendigkeit als selbstverständlich hin, stellt es als selbstverständlich hin, dass der Mensch eine Herrschaft über sich braucht, wenn es denn, so heißt es nachfolgende Argument, in der Gemeinschaft nicht drunter und drüber gehen soll. Die Studierten unter euch wissen, da gibt es dann zahlreiche Theorien über die Wolfsnatur im Menschen, lasse ich jetzt alles mal weg, diesen Blödsinn. So, da nun aber Herrschaft, die in diesem ersten Lob als notwendig vorgestellt wird, immer noch zugestandenermaßen den Ruch von Gewalt, von Zwang, von was Schlimmem an sich hat, findet sich im Katalog der Lobpreisungen der Demokratie auch zwangsläufig das nächste Argument, welches belegen soll, dass die eingestandenermaßen doch nicht so ganz astreine Herrschaft als Moment von Demokratie so schlimm nicht ist, wenn sie denn eben auch rein demokratisch organisiert ist. Die zweite Antwort, das zweite Lob heißt, hier herrscht Gott sei Dank keine Diktatur. Ein negatives Urteil. Demokratie also keine Diktatur. Beleg dafür, das Argument ist auch jedem geläufig, hier darf man so einiges von dem, was man in der Diktatur nicht darf, man darf zum Beispiel seine Kritik frei äußern und nicht selten wird die Rede, die ich so halte, auch als Beleg dafür, für die Schönheiten der Demokratie vorgeführt. Es ist schon wieder ein ziemlich entlarvendes Lob. Die Güte der Demokratie ergibt sich nämlich hier daraus, dass sie schlicht ihr Gegenteil, Diktatur, nicht ist. Das ist nicht nur ein ausgesprochen mattes Lob, sondern zudem eines, das bei Lichte besehen von Demokratie selbst gar nicht handelt. Was weiß ich denn eigentlich über Demokratie und ihre angeblich lobenswerten Qualitäten, wenn ich nur weiß, wenn nur dieser negative Vergleich bemüht wird, wenn ich nur weiß, hier darf man etwas, was in der Diktatur verboten ist. Der Vergleich, der da bemüht wird, kurz gesagt, er ist eigentlich gar keiner, geht völlig in die Hose. Warum ist er eigentlich keiner? Wenn beide Systeme negativ immer nur auseinander bestimmt sind, dann heißt das Urteil, Demokratie zeichnet aus, dass sie nicht Diktatur ist. Und das schließt immer das umgekehrte Urteil, Diktatur ist, dass sie nicht Demokratie ist. Ich weiß also weder etwas über Demokratie in diesem Lob, noch weiß ich irgendetwas über Diktatur. Und erneut zeigt es sich, dass es über demokratische Herrschaft, so wie sie hier existiert und so wie sie in den Lobeshymnen von Politik und Öffentlichkeit und Wissenschaft vorgestellt wird, eigentlich keines inhaltlichen, sachlichen auf das, was Demokratie hier tatsächlich ist und anstellt, braucht, um sie für ziemlich in Ordnung zu finden. Über dieses negative Urteil. Übrigens auch noch in anderer Hinsicht ist dieses Lob ausgesprochen entlarvend. Es wird nämlich in diesem Demokratie ist nicht Diktatur, Gott sei Dank, mitgeteilt, dass Herrschaft auch anders kann, eben diktatorisch. Und dann darf man sich immer auch gleich die entsprechenden geläufigen Diktatoren vorstellen, die Hitlers und die Stalins und so weiter und so fort. Und deswegen soll man der Demokratie dankbar sein, dass sie nicht das tut, was sie eigentlich als Moment von Herrschaft, als Variante von Herrschaft auch tun könnte. Das heißt, diese entlarvende Wertschätzung lebt davon, dass demokratische Staatsgewalt als Beschränkung ihrer selbst vorgestellt wird. Als Beschränkung ihrer selbst vorgestellt. Demokratische Herrschaft macht toll, grandios, den Willen der Leute nicht gnadenlos nieder, sondern erlaubt ihnen. Erlaubt ihnen was? Erlaubt ihnen zum Beispiel Freiheiten. Das ist eigentlich ein Lob des Dürfens, des staatlich erlaubten Dürfens in der Demokratie. Und darin fasst sich auch schon das ganze Lob zusammen. Man darf hierzulande etwas. Und das ist ein Lob, um das auch gleich zu sagen, klar zu sagen, das ist ein Lob, man soll es also klasse finden, dass die über einem errichtete Zwangsherrschaft etwas erlaubt. Man soll es also klasse finden, dieses Erlaubnis, diese Erlaubnis, und das ist nichts anderes als ein Lob, aus der Position der Unterordnung unter Herrschaft. Es ist ein Lob aus der Untertanenperspektive und sonst nichts. Was es mit der Freiheit, dem erlaubten Dürfen zu tun hat, da sage ich gleich in meinem zweiten und ersten Hauptteil Näheres. Ich möchte aber an der Stelle noch einen Schluss ziehen. Einen Schluss ziehen, der mir sehr wichtig ist. Es verweist nämlich das staatliche Gewähren, das erlaubte Dürfen, darauf, dass mit dem Staat, mit der hier existierenden Form von Herrschaft, nicht etwa eine neutrale Instanz wirkt. Dass folglich die Vorstellung, die man häufig auch von Linken hört, vom demokratischen Staat als einem Werkzeug, das vielfältigen, aus dem Volk heraus generierten vielfältigen Interessen zu Diensten sein kann, dass diese Vorstellung einfach daneben geht. Eine staatliche Erlaubnis zur Willensbetätigung verweist nun mal auf ganz bestimmte, hier allerdings noch völlig offene, nichts drüber gesagt, Staatszwecke. Nochmal anders gesagt, wer Tun erlaubt, wer dem Tun Wege weist, wer dem Tun damit auch Grenzen setzt, der offenbart ein positives Interesse am Inhalt dessen, was da erlaubt ist. Bis hierhin ja, das geht in Ordnung, sagt der Erlauber. So will ich, der erlaubende Staat, es haben. So entspricht es meinen Zwecken. So entspricht es meinen Zwecken. Doch darüber hinaus ist dann erstmal Schluss, da läuft nichts. Was natürlich sofort auf die Frage überleitet, die dann im zweiten Hauptteil Thema sein wird. Was sind das für Zwecke, die der Staat mit der erlaubten Freiheit verfolgt? Die dritte Antwort nimmt implizit Bezug auf den in der zweiten Antwort steckenden Gegensatz zwischen erlaubender Instanz, Herrschaft, und denjenigen, denen etwas erlaubt wird. Dieser Gegensatz, der wird in der dritten Antwort, in dem dritten Lob, auch nochmal versuchsweise um seine Existenz gebracht. Und dieses dritte Lob ist das, was euch am geläufigsten sein wird. Das ist die Rede von der Volksherrschaft. Demokratie ist immerhin Volksherrschaft. Das heißt, nur eine Demokratie ist das Volk, heißt es dann, der wahre Souverän. Weswegen letztlich alles, was der Staat dem Volk erlaubt, irgendwie vom Volk selber kommt. Die Vorstellung, die darin steckt, lautet, irgendwie kommt hierzulande jedermann zu seinem Zeug. Linke sagen, könnte unter demokratischen Verhältnissen jedermann zu seinem Zeug kommen, weil er ja selbst Teil von Herrschaft ist. Die Begründung wird nachgeliefert unter Berufung aufs Grundgesetz. Das Volk wählt sich eine Regierung und bringt sich damit in die Regierung selbst irgendwie ein. Merkwürdig ist das schon, als ob das Volk, erst Souveränität besitzt, die es dann ganz freiwillig in der Wahl abgibt, in der Wahl dabei eine Herrschaft gegen sich bestellt und sich dann anschließend in die Rolle der gehorsamen Partei gegenüber dieser gewählten Herrschaft begibt. Welche souveräne Gemeinschaft, ich bleibe in der Logik dieses Arguments, würde das schon freiwillig machen? Oder nochmal anders formuliert, das Volk bringt, heißt es dann, nach der Wahl gehorsam auf gegenüber einer Herrschaft, die diesem falschen Urteil zufolge ihm, dem Volk, die Unterordnung unter seine eigene Sache aufnötigt. Wie denn bitteschön das? Es soll sich mithin um ein Volk handeln, das sich in Gestalt seiner gewählten Regierung selbst beherrscht. Wenn die Regierung nichts anderes wäre oder vorstellig gemacht wird, als da kommen keine anderen Interessen als die des Volkes zur Geltung, bräuchte es keine Herrschaft, würde sich Herrschaft, der immanent behauptete Gegensatz, von alleine durchstreichen. Fazit von meinem einleitenden Teil. Man kann festhalten, das Urteilen über Demokratie als Wertesystem, ich erinnere an den Titel des Vortrages Demokratie, Wertesystem, Volksherrschaft oder Herrschaftsform des Kapitalismus, das Urteil über Demokratie als Wertesystem, das als unhinterfragbar gut gilt, können die genannten Antworten ebenso wenig begründen wie die Vorstellung von einer Volksherrschaft, in welcher die Leute selbst darüber befinden oder befinden sollten, wo es mit ihnen lang zu gehen hat. Die drei genannten lobenden Urteile über Demokratie, und das sind die klassischen nun mal, beantworten nicht die Frage nach dem, warum Demokratie eigentlich gut sei, warum in ihr angeblich die Menschen zu ihrem Recht kommen oder kommen könnten, sondern werfen eigentlich nur, ich habe zwei schon angedeutet, weitere Fragen auf. Und die beiden zentralen Fragen, die sich aus der Kritik, der kurz gefassten Kritik der Antworten ergeben, lauten: Erstens, wenn es den demokratischen Staat auszeichnet, dass er Freiheiten erlaubt, das soll ja das Gütezeichen sein, dann stellt sich die Frage, welche eigenen Zwecke er eigentlich mit dem Erlauben von Freiheit verfolgt. Was erlaubt der Staat und für welche Staatsanliegen stehen diese Lizenzen von Freiheit? Erste Frage. Zweite Frage. Wenn es den demokratischen Staat weiterhin auszeichnet, dass er Herrschaft über ein Volk ausübt und ihm zugleich, also dem Volk zugleich, Freiheiten gewährt, dann stellt sich die Frage, wie das eigentlich zusammenpasst. Wie lässt sich denn Herrschaft über die Erlaubnis von Freiheiten realisieren? Schließen sich nicht Herrschaft und Freiheit aus? Heben die erlaubten Freiheiten nicht das Urteil von Herrschaft auf? So wenigstens urteilen bürgerliche Wissenschaften und übrigens komplementär dazu linke Theoretiker. Die bürgerlichen Wissenschaftler sagen unter Berufung auf die erlaubten Freiheiten, dass da natürlich keine Herrschaft sein kann, die die Leute unter ein Regime zwingt, wo die Regierung Freiheiten gewährt. Umgekehrt, die Linken, die deuten auf Zwangsmaßnahmen staatlicher Herrschaft, beides gibt es, erlaubte Freiheiten und staatliche Zwangsmaßnahmen, muss ich nicht groß ausführen, die deuten auf die staatlichen Zwangsmaßnahmen und schließen daraus, dass dann die Freiheiten keine wahren, keine eigentlichen, keine richtigen Freiheiten, sondern nur formelle oder falsche Freiheiten sein können. Jeweils wird hier unter Berufung auf das eine das andere geleugnet, was allerdings schwerfällt, denn beides, Herrschaft wie gewährte Freiheiten, sind ja keine theoretischen Ableitungen, sondern sind nichts anderes als Fakten, für die man nur in das volle Leben der Demokratie zu greifen braucht. Es geht deswegen im Folgenden darum, und das ist wirklich eines der Hauptanliegen, in der Kritik von Demokratie aufzuzeigen, wie es diesen Widerspruch, es ist ja einer, diesen Widerspruch von Herrschaft und Freiheit gibt. Wie es den gibt. Es wird sich dabei erweisen in der Aufklärung darüber, und das ist die zentrale These des Vortrages, die sich im Titel des Vortrages hier auch schon ankündigt, dass Demokratie gerade dadurch, dass sie ihre Herrschaft über gewährte Freiheiten ausübt, die Herrschaftsform der kapitalistischen Klassengesellschaft ist. Gerade darüber, mit allem, was man an der kapitalistischen Gesellschaft kennt und kritisiert, also mit Ausbeutung, mit ihrem Gegensatz von Arm und Reich und so weiter und so fort. Die Durchführung des Beweises dieser These will ich anhand der über die Französische Revolution ins Gespräch gekommenen Werte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit machen, wobei ich im Zentrum die Freiheit stelle. Die Gleichheit ergibt sich denn daraus und vielleicht, wenn wir Zeit haben, kann ich noch einen Satz zur Brüderlichkeit machen. Also, im Zentrum steht Freiheit. Nicht über Brüderle, sondern über die Brüderlichkeit. Also Freiheit. Freiheit ist ja den lobenden Urteilen über Demokratie zufolge fast ein Synonym für Demokratie. Demokratie ist gut, ihr Inhalt ist Freiheit. Das ist der Höchstwert in der Skala von Werten. Was ist ihr Inhalt? Was ist der Inhalt von Freiheit? Ich will jetzt erstmal, bevor ich auf die Art und Weise, wie es die Freiheit demokratisch gibt, will ich das mal ein bisschen getrennt davon, man kann sagen, vielleicht philosophisch in Anführungszeichen, kurz ansprechen. Was ist ihr Inhalt? Was ist ihr Gehalt? Freiheit drückt zunächst, also noch ganz unabhängig von der Art und Weise, wie Freiheit in politischen Systemen vorkommt, Freiheit drückt zunächst nur aus, dass der Mensch ein bestimmtes Verhältnis zu seinem Willen hat. Nicht mehr. Der Mensch verfügt über einen Willen, setzt sich selbst seine Zwecke und setzt diese praktisch um. Das ist eigentlich der ganze Gehalt von Freiheit. Schließt natürlich ein, wenn er sie praktisch umsetzt, die selbstgewählten Zwecke, dass er auch über die Mittel verfügt, um diesen seinen Willen zu realisieren, die sachlichen Mittel, aber auch die geistigen Mittel oder umgekehrt. Das ist eigentlich schon alles, was man über Freiheit einfach so für sich zu vermelden hat. Oder noch einmal in Absetzung für diejenigen, die sich in diesen heiligen Hallen rumtreiben, gesagt ist mit Freiheit, dass der Mensch kein Trieb- und Instinktwesen ist, also das, was die bürgerliche Psychologie und die bürgerliche Pädagogik so gerne aus dem Menschen machen möchte. Nein, er bestimmt die Zwecke selbst. Nun ist dieser, ich nenne es mal weiterhin, philosophische Freiheitsbegriff eigentlich sehr wenig erhellend. Man kann mit ihm eigentlich wenig anfangen, weil er eigentlich nur eine Verdoppelung formuliert. Die Rede vom freien Willen ist nämlich genau genommen ein weißer Schimmel, ein Pleonasmus. Einen unfreien Willen gibt es. Dann regiert der Zwang eben und nicht der Wille. Das heißt, letztlich läuft das mit der Freiheit auf Folgendes hinaus. Wenn ich überlege und tue, was ich will, dann habe ich mich eben entschieden, von mir aus kann man dazu sagen, frei entschieden, zu etwas, zu einem ganz bestimmten Tun. Nie habe ich mich dazu entschieden, heute mal frei zu sein. Also ich stehe morgens auf, der Wecker klingelt und sage, heute bin ich mal frei. Übrigens aufpassen, das ist was anderes als heute nehme ich mir frei. Heute nehme ich mir frei ist immer der Bezug auf Pflichten, von denen man sich verabschieden möchte, um das, was man selbst will, durchführen zu können. Aber was mache ich heute? Ich mache heute mal Freiheit. Gibt's nicht. Das gibt's nicht. Immer verweist es darauf, dass der Mensch etwas ganz Bestimmtes tut, sich seine Zwecke gesetzt hat. Immer verweist die Freiheitsbestimmung, die abstrakte Freiheitsbestimmung, auf die Frage, ja, was ist es denn nun, was du willst? Was sind denn deine Anliegen, Wünsche und Interessen, die du dir frei gewählt hast? Dasselbe muss man auch alle die Leute fragen, die jetzt im, ich nenne das mal, politischen Kampf Freiheit fordern. Was wollt ihr jetzt eigentlich? Eins ist klar. Wenn Freiheit gefordert wird, wenn Freiheit als Kampfgegenstand formuliert wird, dann ist klar, es sollen äußere Beschränkungen, weniger der reinen Willensäußerung als vielmehr ihrer praktischen Umsetzung, getilgt werden. Der Mensch will ohne Schranken, die er erfährt, die er weiß und die sich auf seinen Willen beziehen und seine Realisierung verunmöglichen, weghaben. Der Wunsch bzw. die Forderung, gerade im politischen Zusammenhang nach Freiheit, ist also die Äußerung eines negativen Interesses. Keine Unterdrückung, keine Beschränkung seines willentlichen Tuns, kein Zwang, keine Behinderung meiner Interessen will ich haben. Was will er eigentlich, wenn er das alles weghaben will? Das ist die Frage, die man dann zu stellen hat. Der Ruf nach Freiheit ist deswegen einer, der eigentlich immer die ganz andere inhaltliche Bestimmung haben müsste. Wer Freiheit folgt, wer Freiheit ruft, dem muss man die Frage stellen, bitteschön, was willst du denn mit deinem Kampf eigentlich erreichen? Was sind eigentlich deine inhaltlichen Interessen, die du durchsetzen willst? Auf die Feststellung von Unfreiheit ist also der Ruf und der Kampf für Freiheit die gänzlich falsche Antwort. Was sind denn die Hindernisse? Wer richtet sie denn vor mir auf? Für welche Hindernisse sind sie denn maßgebend? Der reine Freiheitswunsch bleibt bei dem negativen Interesse und deswegen hat er einen großen Haken. Und der große Haken an diesem negativen Freiheitswunsch besteht darin, dass er eigentlich gar keinen anderen Adressaten hat. Ich fordere Freiheit. Von wem denn, bitteschön? Keinen anderen Adressaten hat als die Mächte, die einem das Leben schwer machen, die Schranken errichten, die den Zwang ausmachen, gegen den man aufsteht. Ausgerechnet bei denen wird dann um Freiheit gebettelt, in allen möglichen Demonstrationen hierzulande, wenn alles Mögliche gefordert wird, kann man das immer wiederum sehen. Kleine Fußnote dazu. Findet man umgekehrt, die Vorstellung kann man sich ja mal leisten, Verhältnisse vor, in denen alle solche Zwänge und Beschränkungen abgebaut sind, dann ist deswegen nicht etwa Freiheit verwirklicht. Unter solchen Verhältnissen, wo es diese Schranken für das Interesse nicht gibt, wird jedes Freiheitsgerede vollständig obsolet, vollständig überflüssig. Wo nur die Interessen zählen und wo die Interessen der Menschen sich nicht ständig ins Gehege kommen, da herrscht nicht Freiheit, sondern da herrscht das, was man Materialismus nennt. Übrigens Kommunismus, um das gleich noch anzuhängen, Kommunismus ist deswegen kein Eldorado von Freiheit, Quatsch, sondern ein Eldorado planvoll organisierten Materialismus. Freiheit streicht sich da durch. Der Gegensatz von Freiheit und Unfreiheit ist da mitsamt seinem negativen Inhalt überwunden. So. Freiheit demokratisch, mein zweiter Teil. Die Verhältnisse hierzulande, die sind ausgezeichnet durch Freiheiten. Hierzulande muss man sich Freiheit nicht wünschen, nicht erkämpfen, es gibt sie. Und das meine ich überhaupt nicht ironisch, kein bisschen. Wir leben tatsächlich in einem freien Land, in welchem uns vielfältige Freiheiten als staatliche Rechte gewährt werden, das ist sogar das Wesen von Demokratie. Und der bürgerliche Staat hat sich diese Freiheitsrechte als Selbstverpflichtung ins Grundgesetz geschrieben. Das oberste und alle sonst noch gewährten Freiheiten zusammenfassende Prinzip steht im Grundgesetz Artikel 2, kennt jeder auswendig, soll ich es nochmal vorlesen? Vielleicht doch. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Erstmal ist der erste Teil wichtig. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Darüber sollen wir uns, so haben wir gelernt in der Schule und nicht nur dort, auch im Konfirmandenunterricht, freuen. Wir sollen dem Gewährer Dank zollen und verantwortlich mit diesem Freiheitsgeschenk umgehen. Man weiß ja, hat man gelernt, deswegen macht man Geschichtsunterricht übrigens, wie schnell es mit der Freiheit auch wieder zu Ende sein kann. Und wie das geht, der verantwortliche Umgang mit der Freiheit, hat man auch mitgekriegt, wird einem auch mitgeteilt, in diesem schönen Spruch, der den Zusatz aus Artikel 2 ein wenig volkstümlicher fasst. Meine Freiheit endet dort im Chor, wo ich die Freiheit des anderen beschränke. Kennt jeder. So. Diesem Freiheitsartikel lässt sich schon einiges entnehmen, was die Demokratie diesen, wie, ich muss meine Bildung auch mal raushängen lassen, wir sind ja Universität, diesen großen Freiheitsstall, der bewohnt von Gleichheitsflegeln, wunderbares Gedicht von Heine, auszeichnet. Diesen Freiheitsstall, der bewohnt von Gleichheitsflegeln, stimmt. Also, lässt sich einiges entnehmen. Zunächst mal, ich nehme mir die Freiheit. Zunächst mal, die politisch erlaubte, hierzulande gewährte Freiheit ist also nicht, wie ich es eben, deswegen habe ich diesen philosophischen Teil vorgeschaltet, ist nicht mehr das reine Verhältnis der Menschen zu ihrem Willen, sondern ein Verhältnis der politischen Gewalt zum Willen der Leute. Freiheit ist hierzulande ein politisches Verhältnis. Es ist ja die Staatsmacht, der die Bürger unterworfen sind, die ihnen individuell und im Verkehr untereinander einiges erlaubt. Naja, und das ist in der Tat so, das weiß man. Hierzulande darf man frei seine Interessen formulieren. Man darf sich um die Durchsetzung seiner Interessen kümmern. Man darf sich um sein privates Wohl kümmern. Der Wille ist den Leuten nicht vorgeschrieben. Sie dürfen vielmehr, hurra, 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 ihren eigenen Willen haben. All das und noch mehr gehört eben zu dem, was Artikel 2 am Anfang sagt, zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Das ist, das will ich jetzt zeigen, bereits alles andere als gemütlich. Als Objekte von Herrschaft, die Bürger ja sind und bleiben, ist ihnen die Freiheit ihres eigenen Wollens zugestanden. Nochmal anders und vom Staat her gesagt, als Herrschaft, die Leute unter seine Obrigkeit zwingt, räumt der Staat seinen Leuten zugleich das Verfügungsrecht über ihren eigenen Willen ein. Dem Willen, und den hat der Mensch doch sowieso. Und den betätigt er doch sowieso, völlig unabhängig von irgendeiner Staatsmacht. Diesen Willen fügt die oberste Gewalt in der Demokratie das Attribut des Dürfens hinzu, und an dem kommt niemand mehr vorbei. Ich, die über euch herrschende Gewalt, erlaube euch zu dürfen, zum Beispiel eure freie Persönlichkeit zu entfalten, als oberstes Ziel. Deswegen sollte man diese oberste Staatslizenz auch nicht als Grund für ein großes Dankeschön nehmen. Für den Willen, sich frei zu entfalten, braucht es, ich habe es schon gesagt, wirklich keine Erlaubnis, den hat und den entwickelt man ohnehin. Dennoch sagt der Staat nicht, ja, da mache ich ja was ganz Überflüssiges, das machen die doch von sich, von ganz alleine. Nichts da. Der Staat erachtet dieses Dürfen, diese Lizenz keineswegs für überflüssig. Kein Wunder, denn mit den gewährten Freiheiten setzt er in der Demokratie die Kontrolle des Willens durch sich selber, also durch den Staat, auf die Tagesordnung. Und zwar als umfassende allgemeine und permanente Kontrolle des Willens. Denn gerade dadurch, dass dem erlaubten Wollen keine bestimmte inhaltliche Vorschrift gemacht wird, kein bestimmtes Wozu des Willens hinzugefügt wird, keine bestimmte Richtung, in die der Mensch sich entfalten soll, vorgegeben wird. Dadurch wird die Kontrolle umfassend, allgemein und abstrakt. Andersrum gesagt, gerade die Abstraktheit der Kontrolle des Willens, diese Kontrolle eines gänzlich Abstrakten, im Artikel 2 findet man nichts, was jetzt nun eigentlich der Mensch womit und wie darf oder soll. Gerade die staatliche Lizenz in ihrer Abstraktheit steht dafür, dass der Staat es sich vorbehält. Ob, wie, wann und wozu er seine Willenskontrollmacht einsetzt. Das ist wichtig und wird uns im dritten Teil noch genauer beschäftigen. Übrigens, damit es noch deutlicher wird zur Illustration, das unterscheidet Demokratie gerade von vorbürgerlichen Formen von Herrschaft. Vorbürgerlichen Formen von Herrschaft, in denen den Untertanen, je nach ihrem Stand, wie man weiß, ganz bestimmte inhaltliche Vorgaben für ihr Wollen gemacht worden sind. Die Leibeigenen mussten halt für den Herrn schuften, die Ritter mussten für den Herrn Land rauben, Gold rauben oder ein Fräulein rauben, manchmal auch in umgekehrter Reihenfolge. Auf jeden Fall war ihnen das vorgeschrieben, als Zwecke ihres Standes. Die demokratische Obrigkeit dagegen sagt nicht, ihr müsst das und dies für mich erledigen. Das ist eure gesellschaftliche Bestimmung. Eure gesellschaftliche Bestimmung ist nicht, ihr werdet Krankenschwester und das musst du machen und du wirst Lehrer und so weiter. Sie sagt vielmehr, und das ist der Inhalt der abstrakten Kontrolle, ihr dürft euer eigenes Zeug machen, dürft euch um euch selbst kümmern, was sich dann sehr viele übersetzen in den Spruch, auch der wird nachher nochmal vorkommen, ihr seid eures Glückes Schmied. Genau das ist es. Genau diese staatliche, abstrakte staatliche Kontrolle als Teil der erlaubten Freiheit ist es, was Bürger in aller Regel gründlich missverstehen. Bei der Begeisterung, die sich einstellt über das Dürfen, hurra, hurra, wir sind keine Leibeigenen mehr, hurra, hurra, wir sind keine Sklaven mehr, wird ein wenig unterschlagen, dass zwangsläufig Freiheit immer dann einen Haken haben muss, wenn sie gewaltsam eingerichtet und aufrechterhalten wird. Wenn niemand sagt, vielen Dank, lieber Staat, ich weiß das Angebot zu schätzen, will ich nicht haben. Geht nicht hierzulande. Es fühlt sich der Staat, und das sollte man diesen Menschen mal klar machen, die das Angebot lobend erwähnen und entgegennehmen, klar machen, der Staat auch keineswegs als Dienstleister an dem Nutzen, an dem materiellen Nutzen der Leute auf. Die Aufforderung, macht euer Zeug, ist weniger großzügig, weniger hilfreich, als sie von vielen gedeutet und behandelt wird. Das wird gleich deutlich. Übrigens, die Einübung in dieses verrückte Verhältnis, Willen als politisches Verhältnis zu praktizieren und zu nehmen, fängt früh an. Kennt jeder. Ein Kind sitzt mit Erwachsenen am Kaffeetisch, glotzt auf die Torte und sagt, ich will noch ein Stück Torte. Da weiß man sofort, was die Erwachsenen sagen. Wie heißt das Wort? Wie heißt das Wort? Und schon weiß das Kind, dass die Erfüllung des Wollens abhängig ist von dem, dass es von Erziehungsinstanzen gewährt wird. Und dann sagt es auch brav, nein, ich will nicht, ich möchte, bitte, danke und so weiter. Ich habe übrigens noch gelernt, Kinder mit einem Willen kriegen was auf die Brillen. Andere sagen, Kinder mit einem Wollen kriegen was auf die Beulen, aber es ist dasselbe. Die erste Merkwürdigkeit der demokratischen Herrschaft besteht folglich darin, dass sie paradoxerweise von mir aus auf dem erlaubten Willen der Leute auf der ihnen gewährten Freiheit gründet. Und genau so gehören Zwangsgewalt und Freiheit demokratisch zusammen, obwohl wir noch gar keinen Inhalt näher bestimmt haben, von dem, wie jetzt die Freiheit eigentlich benutzt werden soll und benutzt werden muss. Mit der Herrschaft ist nicht Freiheit durchgestrichen und mit Freiheit ist nicht Herrschaft durchgestrichen. Es ist aber in der lizenzierten Freiheit noch eine weitere Bestimmung eingeschlossen, die zunächst mal genauso abstrakt ist und klingt und sich auch erst im dritten Teil meines Vortrages mit Inhalt füllen wird. Sie besteht in dem schon zitierten Zusatz von Grundgesetz Artikel 2, der da heißt, freie Persönlichkeit und so weiter erlaubt, Entfaltung, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Oder, wie ich schon zitiert habe, volkstümlich formuliert, meine Freiheit endet dort, wo ich die Freiheit des anderen beschränke. Was heißt das? Ein Missverständnis von vornherein ausgeräumt. Der Staat verbietet hier nicht etwa den Aufstand gegen seine verfassungsmäßige Ordnung, den Bürgerkrieg, den Klassenkampf, also fundamentale Angriffe auf den Freiheitsstall. In diesem Artikel verbietet er das nicht. Darum geht es hier nicht. Gegen Angriffe von dieser Seite, also von Systemkritikern, von Feinden, hat er sich ganz anders gewappnet. Wie er mit denen umgeht, hat mit der Lizenz zur Freiheit erstmal gar nichts zu tun. Nein, hier geht es um was anderes. Hier geht es vielmehr darum, die Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, näher zu bestimmen. Und zwar jenen Bürgern, die sich bei ihm einrichten wollen. Er verkündet nämlich, dass deren Freiheit dort endet, wo sie ihresgleichen, ich kann auch sagen, erst dort endet. Er erlaubt ja Freiheit. Er erlaubt ja bestimmtes Tun. Erst dort endet, wo sie ihresgleichen, den Mitbürgern, die Freiheit beschneiden. Dort verspricht sich der Staat in Artikel 2 selber, muss er mit seiner hoheitlichen Gewalt eingreifen. Dort, wo sich die Kollisionen zwischen Bürgern, zwischen seinen Bürgern in ihrem alltäglichen Verkehr untereinander, im ökonomischen, im sozialen und so weiter ereignen. Dort entdeckt er Kollisionen und dort verspricht er, mit seiner Gewalt einzugreifen. Und darin entdecke ich die zweite Merkwürdigkeit von Demokratie als erlaubter Freiheit. Kaum sind nämlich die Bürger ermächtigt, sich um sich zu kümmern, werden sie von ihrer Obrigkeit, in dem Fall per Grundgesetz, eindringlich darauf aufmerksam gemacht, dass sie in der Verfolgung der ihnen erlaubten Anliegen ständig anderen Bürgern in die Quere kommen und damit den auch ihnen erlaubte Freiheit beeinträchtigen. Der Schluss, den man daraus ziehen kann, der ist, glaube ich, ziemlich schlicht. Es steht zu vermuten, dass die Menschen in ihren alltäglichen Anliegen recht prinzipiell einen sich wechselseitig ausschließenden, einen negativen, einen von gegensätzlichen Interessen geprägten Bezug aufeinander haben. Ganz offensichtlich, und dagegen ist dieser Artikel 2 Zusatz formuliert, ganz offensichtlich betreiben sie in der Verfolgung ihrer Anliegen die Schädigung anderer, nicht als ihr Zweck, aber im Resultat der Verfolgung ihrer eigenen Anliegen, als Resultat der Verfolgung ihres Nutzens. Das ist offensichtlich dem Staat so wichtig, dass er gleich eine dreifache Drohung ausstößt. Es ist dem Staat so wichtig, dass er erstens sagt, die Kollisionen sind Rechtsbruch. Da muss ich mit meiner Gewalt einschreiten. Zweitens sagt, die verstoßen zugleich gegen die Grundordnung der Gesellschaft. Da muss ich in meiner Gewalt eingreifen. Und drittens verstoßen sie gegen das Sittengesetz, das, wie man weiß, die Gewalt heiligt, weswegen natürlich erst recht mit Gewalt dagegen vorgegangen werden muss. Man erfährt noch im Artikel 2 Zusatz weiterhin nichts Genaues darüber, worin denn nun die Beeinträchtigung der Freiheit des anderen besteht. So abstrakt die Ermächtigung zur Freiheitsnutzung, zur erlaubten Freiheitsnutzung ist, so abstrakt ist zunächst auch die Angabe der Schranken, und das hat seinen guten bzw. schlechten demokratischen Sinn. Man erfährt im ganzen Artikel 2 Grundgesetz nur, dass diese Freiheitskollisionen im Verkehr der Leute an der Tagesordnung sind und zugleich, dass sie offensichtlich eine Wucht, eine Bedeutung, eine systemische Bedeutung haben, die den Staat zu ständiger Kontrolle durch seine Gewalt befugt. Das mit den Gegensätzen bedarf also weiterer Aufklärung. Und es bedarf vor allen Dingen deswegen auch weiterer Aufklärung, weil die Gegensätze, von denen der Staat im Artikel 2 redet, gar nicht Gegensätze sind, die aus ihrem puren Interesse heraus resultieren. Also gar nicht aus dem, was der Mensch so sich vornimmt. Waldursprünglich jungfräuliche Interessen, sage ich mal im Bild. Die erwünschten und nicht erlaubten Kollisionen der Menschen untereinander ergeben sich nicht daraus, nochmal negativ formuliert, dass die Menschen, wie es in Paraphrasierung dieser einen schönen Werbung, die jeder von euch kennt, sagen, ich nehme mir dein Haus, dein Auto, dein Basseng, dein Pferd, deine Frau und so weiter. Das würden natürlich Kollisionen erheblicher Art nach sich ziehen. Die Kollisionen, vor denen hier gewarnt wird, sind aber Kollisionen ihrer erlaubten Freiheit. Ihrer erlaubten Freiheit, mit ihnen ihrer schon am Dürfen und Müssen, am staatlich eingerichteten Dürfen und Müssen ausgerichteten bis relativierten Interessen. Es handelt sich um Kollisionen, nicht zwischen Menschen, die einfach nur was anderes wollen, sondern es handelt sich um Menschen, um Kollisionen zwischen Menschen, die ihr Wollen bereits relativiert haben am Dürfen, die als Rechtspersonen, sage ich mal begrifflich, handeln. Deswegen heißt es auch im Grundgesetz nicht, soweit nicht die Interessen anderer verletzt werden, sondern soweit die Rechte anderer verletzt werden. Übrigens, Fußnote, erneute Fußnote, damit ist dem Gerücht der Boden entzogen, dass Zusammenstöße zwischen Bürgern überhaupt nur dort passieren können, wo das Recht nicht greift, wo Interessen pur rücksichtslos gegen jede Rechtsordnung durchgesetzt werden. Von wegen, die Verstöße, von denen der Staat hier redet und von denen er sagt, da muss ich mit der ganzen Härte meiner Gewalt eingehen, sind Kollisionen zwischen Interessen, die bereits zu Rechten gemacht worden sind. Das heißt, in dem Rechtsverhältnis der Bürger zueinander sind Gegensätze nicht etwa verschwunden, sondern Gegensätze in Rechtsform erhalten. Auch das kommt gleich mit seinem entsprechenden Inhalt nochmal zur Sprache. Meine Überleitung zu meinem zweiten Hauptteil will ich mit der Wiederholung einer Frage, die ich nach der Einleitung schon formuliert habe, beginnen. Die zentrale Frage, die sich jetzt stellt, heißt: Warum macht der Staat das? Warum setzt der Staat als diese Zwangsgewalt über den Leuten den Willen der Leute frei? Was hat er davon, wenn er ihnen die Lizenz zum freien Wollen erteilt? Was sind die Zwecke, die er mit der erlaubten Freiheit, die für alle Leute gleichermaßen gilt, verfolgt? Das muss ich langsam lösen, klären, das Rätsel. Und zweitens, jetzt enger an dem eher an dem zweiten Teil dran, worin bestehen nun sachlich materiell eigentlich die Gegensätze, von denen er in Artikel 2 ganz abstrakt redet, dass er sie unbedingt in ihrem Austrag hindern will? Und warum werden diese Gegensätze nicht abgeschafft in der bürgerlichen Gesellschaft, sondern erhalten? Wie werden sie staatlich geregelt? Und warum gehen diese Kollisionen offensichtlich ständig so sehr ans Eingemachte, dass sie gleich im Artikel 2 der Verfassung unter dreifachem Hinweis auf die dafür notwendige Gewalt Erwähnung findet. Mein zweiter Hauptteil, ich habe drei Hauptteile, mein zweiter Hauptteil hat die Überschrift Freiheit und Eigentum. Ich meine, dass die Aufklärung über die Kollisionen ebenso wie die Aufklärung über die Zwecke, die der Staat mit der erlaubten Freiheit und der daraus notwendigerweise folgenden Regelung der Kollisionen ausübt, sich entnehmen lassen der Art und Weise, wie die Bürger als Rechtspersonen agieren, wie sie mit ihrer erlaubten Freiheit umgehen, wie ihr, ich sage es mal so, Freiheitsgebrauch, der Gebrauch ihrer erlaubten Freiheit aussieht. Und das will ich mal durchführen. Das will ich mal ausgehen von einem ganz elementaren Sachverhalt, den jeder kennt, durchführen. Also, der Mensch kommt mit Bedürfnissen auf die Welt oder hat Bedürfnisse. Das Elementare ist, er will sich Lebensmittel im weitesten Sinne verschaffen. Übrigens, das darf er hier. Hervorragend. Gehört mit zur freien Entfaltung, dass er sich tatsächlich um Lebensmittel bemühen darf. Irgendwie wird er das ja wohl auch müssen. Und in der Verfolgung dieses erlaubten Wollens stößt er erstens hierzulande auf jede Menge, ja sogar auf einen zur Schau gestellten und sich ziemlich aufdrängenden Überfluss an Lebensmitteln. In allen Größen, in allen Arten, in allen Farben und so weiter und so fort. Klasse, denkt er sich. Zweitens aber stößt er zugleich auf die lizenzierte Freiheit eines Menschen, der sich Warenverkäufer nennt. Der sich Verkäufer nennt. Und der seinen ganzen Krempel als Waren bezeichnet und mit einem Preis versieht. Das ist dann schon weniger erfreulich. Der Mensch, der Verkäufer, bietet dem Menschen mit Bedürfnis zwar den ganzen Warenplunder an auf dem Markt, darf ihm aber den Zugang zu diesem stofflichen Gegenstand seiner Bedürfnisse verwehren, wenn der bedürftige Mensch mit nichts anderem als mit eben diesem seinem Bedürfnis daherkommt. Schnell erfährt der Mensch in dieser Gesellschaft, der sich frei entfalten darf, so schiebt sich also nichts. Weder mit guten Argumenten, noch mit meiner offensichtlichen Bedürftigkeit lässt sich dem Warenverkäufer irgendein Lebensmittel entlocken. Und wer jetzt einfach sagt, naja, das stört mich nicht und greift sich bei Karstadt oder H&M einen Pullover aus dem Regal, vielleicht friert ihn, führt ihn also seiner gebrauchswertmäßigen Bestimmung zu. Da ist der Pullover, kein anderer hat ihn Art, er muss ihn keinem vom Körper reißen, da sind sie stapelweise, ihn friert, also nimmt er ihn sich und zieht ihn an. Wenn er das macht, dann erfährt er handfest, was es mit der erlaubten Befriedigung der Bedürfnisse hierzulande auf sich hat. Er erfährt, dass er sich mit seinem Interesse, in diesem Fall an was Warmen, jedes andere Beispiel ist willkommen, an einem Rechtsverhältnis, an einem staatlich eingerichteten Rechtsverhältnis namens Privateigentum und damit an den Protagonisten des Privateigentums, nämlich dem Interesse des Privateigentümers, vergangen hat. Er erfährt darüber, exemplarisch an seinem Pullover, dass hierzulande jedes Lebensmittel, aber auch jedes Mittel zur Herstellung von Lebensmitteln im weitesten Sinne, zunächst als Privateigentum existiert, an das der Mensch nicht herankommt, wenn er nicht seinerseits selbst als Privateigentümer auftritt. Wenn er nicht seinerseits als Privateigentümer mit, jeder weiß es von uns, Geld an den anderen Privateigentümer herantritt und das Interesse des Warenverkäufers des warenverkaufenden Privateigentümers bedient. Genau das ist der Respekt, den er mit der erlaubten Lizenz zur Freiheit allen anderen, denen dieselbe Lizenz zur erlaubten Freiheit gewährt worden ist, zollen muss. Ohne den Respekt, also bei Wegnehmen, Klauen, Plündern, Rauben und so weiter, vergeht er sich an der staatlich eingerichteten Freiheitslizenz dieser Rechtsperson Privateigentümer. Übrigens nicht nur an der. Er lässt es nämlich zugleich an Respekt gegenüber dem staatlichen Lizenzgeber fehlen, der ganz als Schützer des Rechts auf Privateigentum agiert. Übrigens, das ist der Artikel 14, wer es nicht weiß, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Jeder Übergriff auf ein Privateigentum gilt ja laut Verfassung sofort als Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung. Es ist also sofort mit dem Privateigentümer und seinem privaten Interesse das allgemeine, das öffentliche, das staatliche Interesse an Sicherung dieser Ordnung angegriffen. Ich will jetzt mal einen methodischen Einschub machen an der Stelle. In meinem ersten Teil über Freiheit war der Inhalt des Willens noch gänzlich abstrakt. Ihr dürft euren Interessen nachgehen, welchen auch immer. Nur staatliche Erlaubnis hieß es. Der staatlich verfügte Inhalt des Willens, der kommt jetzt über die Verpflichtung auf das Privateigentum als Basis dieser gesellschaftlichen Ordnung, als Basis des Kapitalismus hinein. Geht euren Interessen nach, ganz frei, sagt er. Aber erstens nur auf Basis des Privateigentums und zweitens so, dass andere Privateigentümer, dass ihr anderen Privateigentümern und deren Privateigentum nicht in die Quere kommt, nicht deren Interessenverfolgung aufhebt oder euch gar in einen Kampf mit ihnen verstrickt. Genau davon verspricht sich der Staat selbst als der politische Sachwalter dieser Gesellschaft die Bedienung seiner eigenen politischen Staatsanliegen. Freisetzung der staatlich reglementierten Konkurrenz der Privateigentümer ist ihm offensichtlich das Movens dieser der kapitalistischen Gesellschaft unter demokratischer Führung. Wie sich das materiell und ökonomisch im Einzelnen darstellt und entwickelt, dazu sage ich gleich mehr. Nur erstmal das. Das sind die beiden ersten Bestimmungen. Ja, ihr dürft, aber die Bedingung dafür ist die von mir gesetzlich durchgesetzte Ordnung dieser Gesellschaft als Privateigentumsgesellschaft. Alles, was ihr macht, könnt ihr nur auf der Basis des Privateigentums machen, aber auf der Basis des Privateigentums dürft ihr schon sehr viel. Bloß müsst ihr aufpassen, dass ihr dabei nicht anderen Privateigentümern in die Quere kommt. Das darf, was ich eben genannt habe, ihr dürft euren Interessen weiter nachgehen, ist natürlich an der Stelle gemogelt. Weil das Privateigentum als den zentralen Bezugspunkt seines gesamten Lebens niemand ablehnen kann. Niemand kann sagen, na gut, Freiheit, ich kann tun und lassen, was ich will, hast du mir erlaubt, jetzt suche ich mir die Inhalte selber aus. Nichts da. Das ist der zweite Schritt. Das ist die inhaltliche Bestimmung durch das, was staatlich gesicherter Kapitalismus ist. Freiheit nur auf der Grundlage des Privateigentums. Und damit habt ihr die Gesetze, die ökonomischen Gesetze des Privateigentums auch anzuerkennen. Übrigens noch eine kleine Fußnote, es kommen noch ein paar. Damit sollte auch das Lob des Privateigentums, das jedermann in der Schule, in der Familie oder im, was hatte ich vorhin, Konfirmandenunterricht eingetrichtert bekommen, vom Tisch sein. Wer das Privateigentum schätzen gelernt hat, weil er doch dann auf der Grundlage dieses Artikels 14 zu seinem Zeug, zu dem, was er in seiner Wohnung rumstehen hat, unter Berufung auf diesen staatlichen Schutz sagen kann, das ist meins, das gehört mir, und das darf mir niemand nehmen, und wenn doch, dann gehe ich zum Kadi. Wer so argumentiert und das glaubt, hat einen doppelten Knall. Denn, erstens, vor dem Haben, auf das der Mensch so stolz ist, vor dem privaten Haben, steht nun einmal erstens das Bekommen all dessen, was er da hat. Die Frage, wie er überhaupt rangekommen ist an das, was jetzt sein Privateigentum ist, scheint der Mensch im Lob über das Haben ein wenig vergessen zu haben. Das ist das Erste. Und der zweite Knall besteht darin, seit wann ist man denn stolz darauf und lobt den Staat dafür, dass man was haben kann? Man will doch das, was man hat, benutzen. Das ist der zweite Knall. Nur einfach auf das Privateigentum als solches stolz zu sein, der fällt schon auf die staatliche Garantie des Privateigentums voll rein. Beim Aneignen, also dem ersten Haken, dem ersten Knall. Beim Aneignen, da liegt der große Haken. Jeder Bedürftige ist nämlich, das liegt im Begriff des Privateigentums, dieses Rechtsinstituts beschlossen, ist nämlich von den Mitteln der Bedürfnisbefriedigung durch das Privateigentum, durch diese Einrichtung Privateigentum erst einmal ausgeschlossen. Da hilft übrigens auch die Beteuerung überhaupt nichts, dass man den Gegenstand seines Bedürfnisses gar nicht besitzen will, sondern ihn nur benutzen will. Ich bin mal bei Karstadt Zeuge eines Vorfalls geworden, den habe ich mein Lebtag nicht vergessen. Ein kleines Kind in der Spielwarenabteilung nimmt sich einen Teddybär und spielt mit ihm. Die Mutter sagt, der gehört ja nicht, der gehört Onkel Karstadt. Daraufhin, die müssen wir erst kaufen, wenn du mitspielen willst. Da sagt das Kind, der kann ruhig Onkel Karstadt gehören, ich will ja bloß mit ihm spielen. Ein sehr schlaues Argument, das allerdings hierzulande unter den Bedingungen des Gesetzes des Privateigentums nicht gilt. An dem harten, im Kapitalismus bleibend eingerichteten Gegensatz zwischen Eigentum und Bedürfnis kommt niemand vorbei, auch das kleine Kind nicht. Ich halte mal fest. Mein erstes Resümee. Da alle Sachen, die freigesetzte Privatpersonen für ihren Lebensprozess brauchen, in dieser Gesellschaft Privateigentum sind, kommt niemand um die praktische, und die praktische unterstrichen ist mit der theoretischen, ist es eine andere Sache, um die praktische Anerkennung des Systems des Privateigentums herum. Die Wahrnehmung der verordneten Freiheit lebt dann von der praktischen Anerkennung des Privateigentums, aus dem sich alle Gegensätze und Kollisionen, auf die der Staat ganz abstrakt im Grundgesetz mit dem Hinweis auf die Grenzen der Wahrnehmung der Freiheit verweist, ergeben. Nochmal anders gesagt, nochmal zugespitzt. Der zentrale, lebensbestimmende Witz an der staatlich erlaubten Freiheit ist das Privateigentum. Die erlaubte Freiheit ist in ihrem ökonomischen Kern, lebensbestimmend habe ich gesagt, nichts anderes als die Verpflichtung. Die Erlaubnis ist die Verpflichtung aller Bürger auf das Privateigentum und seine ökonomische Logik. Das Interesse aller Menschen hierzulande an einem ordentlichen Leben, das wollen sie ja alle, ist also von Staats wegen damit inhaltlich an das Privateigentum gebunden. Aus dem Privateigentum, aber nur aus diesem, dürft ihr für euch den optimalen Nutzen herausholen. Ihr dürft alle gleichermaßen, egal worin auch immer euer Privateigentum besteht, nur eurem Nutzen nachgehen, nur eure Interessen verfolgen, frei und privat, aber unter dieser Bedingung, unter der Bedingung, als Privateigentümer und die Logik des Privateigentums achten. Nun zu den Kollisionen selbst, auf die der Staat verweist in Artikel 2 Zusatz und vor denen er seine ganze oder gegen die er seine ganze Gewalt aufrichtet. Sie hängen daran, dass der Eigentümer ein exklusives Verfügungsrecht über sein Eigentum hat. Wie nimmt er das eigentlich wahr? Wie nimmt er dieses exklusive Verfügungsrecht eigentlich wahr, wo er doch selbst an den Waren kein stoffliches, kein gebrauchswertmäßiges Interesse hat? Er hat sie doch gar nicht produziert oder produzieren lassen oder in Besitz genommen, um sie selbst zu benutzen. Das ist doch gar nicht der Witz. Sprich, sein Interesse an der privaten Verfügung, die immer Ausschluss anderer von ihnen ist, besteht gar nicht im Nutzen, im Benutzen der konkreten Lebensmittel selbst. Das heißt, im Privateigentum, und das ist jetzt wichtig, ist die Trennung von Verfügung und stofflicher Nutzung, stofflicher Benutzung der Waren verankert. Wer über die Waren verfügt als sein Eigentümer, will sie für sich als Waren, will sie für sich gar nicht stofflich nutzen, und wer sie nutzen will, der Käufer also, verfügt nicht über sie als sein Eigentum. So beginnt die Kollision. Das ist der Ausgangspunkt aller konkreten Kollisionen. Das ist das Zentrum des Gegensatzes zwischen Privateigentümern. Und kein Staat sagt jetzt etwa zu dem Warenanbieter, der von dem Zeug Überfluss hat: Hab dich nicht so, du benutzt das Zeug doch gar nicht selbst, hast auch noch genug davon, rück es doch an die Bedürftigen raus. Kein Staat kommt auf die, im Gegenteil. Dafür sind dem Staat das Privateigentum und dessen gesellschaftliche Leistungen, auf die ich gleich zu sprechen komme, viel zu heilig. Aber machen wir an der Kollision weiter. Der Privateigentümer, der seine Waren nicht zum Selbstverbrauch bestimmt hat und dennoch erst einmal alle von ihnen ausschließt, kleiner Widerspruch, hat jedoch andererseits überhaupt nicht vor, aus dem Ausschluss anderer den Schluss zu ziehen, sie ihnen vorzuenthalten. Quatsch. Er schlägt sie, treibt sie ja gerade, tut sie ja gerade auf den Markt. Er will sie ja gerade verkaufen. Der Akt, die Sachen auf den Markt zu tun, ist aber erstmal nichts anderes als: Hallo, ich habe ein ganz bestimmtes Interesse dran. Ich will sie nicht selbst gebrauchen, aber du kommst mit deinem Bedürfnis auch nicht dran. Denn Privateigentum steckender Ausschluss ist ja auch gar nicht sein Zweck, wie ich gerade gesagt habe. Er sagt ja nicht: Kommt hier keiner ran, ich fresse das Zeug alleine. Der Ausschluss ist nichts anderes als sein Mittel. Wofür? Mittel wofür? Er will und soll von Staats wegen von diesen Waren einen anderen Gebrauch machen. Das heißt, er will seine ökonomische Macht über die Waren, diese private Verfügungsmacht, Ausschluss anderer, über die konkreten Gebrauchswerte in Geld verwandeln. Das weiß man. Das heißt, er will die konkrete Verfügungsmacht über seine Pullover, über sein Toilettenpapier, über seine Parfümartikel in allgemein gültige Zugriffsmacht, also in Geld verwandeln. Also in das verwandeln, womit man alles kaufen kann. Was die Verkörperung der Macht ist, über alles zu verfügen, wenn man es denn in der Hand hat. Das will er, das ist sein Interesse. Und unter diesem Interesse läuft nichts. Das heißt, mit diesem staatlichen Schutz des Privateigentums ist zugleich das staatliche Interesse nicht nur geschützt, sondern auf den Weg gebracht und quasi zum zwingenden Interesse des Privateigentums erklärt, aus Privateigentum Geld zu machen. Aus Privateigentum Geld zu machen. Und man weiß, wo dieses Interesse nicht bedient wird, da wird eben auch keine Ware herausgebracht. Also, aus Privateigentum Geld rausschlagen, das ist staatlicherseits mit dieser Zuordnung des bestimmten Inhalts Privateigentum als Bedingung für die Lizenz der Freiheit geschützt. Privateigentum, und zwar jedes, egal wie es beschaffen ist, ich komme gleich noch auf Unterschiede an Privateigentum, soll als diese Geldquelle fungieren. Das Resultat, staatlicher formuliert, wenn alle erfolgreich als diese Geldquelle fungieren, heißt, weiß jeder, Wachstum als quantitativer Maßstab für Reichtum in Geldform. Mit der Verpflichtung des freigesetzten Willens aller Bürger auf Privateigentum als Mittel ihres Geldverdienens setzt er also alle Privateigentümer in Konkurrenz zueinander. Jeder darf als Privateigentümer seinen Interessen nachgehen. Und das heißt, er setzt sie als diese Privateigentümer mit der Lizenz zunächst einmal in einen unauflöslichen Gegensatz, der sofort und erneut nach Staatsgewalt ruft, damit er überhaupt geht. Wie sieht er aus? Machen wir mit dem Warenverkäufer weiter. Findet nun der Warenverkäufer jemanden, der sein Interesse aus Privateigentum Geld zu schlagen? Man muss einen Privateigentümer finden, der selbst über Geld verfügt. Geld als sein Privateigentum, für das natürlich derselbe Schutz des Staates gilt. Er darf sparen, er darf es anlegen, er darf es verbrennen, er darf die Wände damit tapezieren. Nur wenn der Privateigentümer an Waren diesen anderen Privateigentümer findet, geht es mit dem Warenaustausch, mit dem Freiheitsgebrauch zwischen Privateigentümern voran. Jetzt hat er den Käufer, den er will, jemanden, der Geld als Privateigentum nimmt. Und jetzt hat der Käufer, was er will, beziehungsweise haben muss, um an Gebrauchswerte, an die Waren heranzukommen. Damit stehen sich allerdings jetzt nicht mehr das Recht des Verkäufers, Ware gegen Geld zu tauschen, und wie eben noch in meiner Ableitung, das mittellose und damit unberechtigte Interesse des Bedürftigen gegenüber, sondern zwei gleichermaßen berechtigte Privateigentümer, also Recht des Privateigentümers Warenverkäufer gegen das Recht des Privateigentümers Käufer gegenüber. Zwei Privateigentümer respektieren sich als solche, weil sie mit Privateigentum in unterschiedlicher Gestalt voneinander was wollen. Der eine will die Ware des anderen jeweils haben. Der eine die stoffliche, der andere die Geldware. Nun zeigt sich allerdings, wenn Sie das realisieren, dass obwohl Sie voneinander was wollen, keineswegs Harmonie herrscht. Im Gegenteil. Jede Seite will und darf, das ist die staatliche Ermächtigung, aus ihrem Privateigentum den optimalen Nutzen herausholen. Jede Seite konkurriert also mit dem Gegenüber darum, wer mehr aus dem Tauschgeschäft für sich herausschlägt. Das ist der ganze Inhalt der damit in die Welt gesetzten Konkurrenz. Der eine will für seine Ware möglichst viel und gutes Geld, der andere aus seinem Geld möglichst viel und gute Ware. Das passt nicht zusammen. Die Art und Weise, wie sie sich jetzt als berechtigte Privateigentümer gegenüberstehen, passt nicht zusammen. Anders gesagt, jeder will zwar was vom anderen, aber er will es gerade so, dass sie nicht zusammenkommen. Dass sich das, was sie voneinander wollen, ausschließt. Man kann eben nicht zugleich eine Ware gegen viel Geld und für wenig Geld kaufen. Das ist absurd, das geht nicht. Das ist normal illustriert der absolute Gegensatz. Das ist der Witz, nochmal durchgeführt an den Kollisionen des Warentauschs. Deswegen ist übrigens der Wunsch, bei jedem Warenaustausch den anderen übers Ohr zu hauen, immer so mächtig. Wie geht der Staat damit um? Klar ist, so geht kein Tausch über die Bühne. Als berechtigte Privateigentümer, deren Nutzen freigesetzt ist und sich nur aufs Privateigentum bezieht, kommen sie nicht zueinander, obwohl sie voneinander was wollen. Das heißt, es ist sofort erneut die Staatsgewalt angerufen, Staatsgewalt nötig, damit das überhaupt geht. Dabei will der Staat in diesem Verhältnis zwischen diesen beiden Privateigentümern den Gegensatz ja auch nicht auflösen. Wollte er ihn auflösen, müsste er was machen? Müsste er das Privateigentum abschaffen. Er will auch keinen Ausgleich der Interessen herstellen. Geht gar nicht. Der Ausgleich der Interessen geht nicht, habe ich gerade eben vorgeführt. Sondern was will er? Er will nichts anderes als diesen eingerichteten Gegensatz für sich gängig machen. Für sich gängig machen. Das heißt, er will sicherstellen mit seiner Gewalt, dass die gesamte gesellschaftliche Produktion als Geldverdienen der Privateigentümer funktioniert. Ich kann auch gleich sagen, als Geldverdienen, bei dem es auf Geldvermehrung ankommt, läuft. Das Ganze nochmal von den Privateigentümern formuliert. Sie brauchen als Privateigentümer, wenn Sie als Privateigentümer Ihren Nutzen verfolgen wollen, brauchen Sie die Staatsgewalt. Weil das Verhältnis als Konkurrenz, also als gegensätzliches Interesse organisiert ist. Das ist schon verrückt. Das ist schon verrückt. Erst werden Sie vom Staat in diese Verhältnisse gesetzt, wird das Privateigentum als unhintergehbare Bedingung der Lizenz zum freien Willen festgelegt. Und damit das überhaupt geht, brauchen Sie jetzt dieselbe Staatsgewalt noch einmal, die Ihnen dann den Umgang mit Ihrem Privateigentum vorschreibt. Und ohne solche Vorschriften, in dem Verkehr, den ich gerade habe, zwischen Warenverkäufer und Warenverkäufer, sind es Verträge in sehr vielen anderen ökonomischen Verhältnissen gleichermaßen. Ohne solche Vorschriften, also staatliche Verträge, liefe nichts von dem, was der Staat erlaubt und was die Privateigentümer, die sich auf ihr Privateigentum einlassen, wollen. Also, es bedarf eines Vertrages. Was ist Ihnen nun als Vertragspartner eigentlich erlaubt? Wie sieht der wechselseitig vorgeschriebene Respekt zwischen diesen beiden? Wie der Nutzen aussieht, wissen wir. Der eine will für wenig Geld viel Ware, der andere für seine Ware möglichst viel Geld. Wie sieht der Respekt, der im Vertrag rechtlich kodifiziert ist, nun eigentlich aus? Na, das weiß man. Das ist das, was ihr jeden Tag, was wir alle jeden Tag machen. Für bestimmte Waren darf der Verkäufer die im Preis bezeichnete Geldsumme verlangen und umgekehrt hat der Käufer bei der Entrichtung des Preises das Recht auf den adäquaten Gebrauchswert. Wenn das in Ordnung geht, ist auch der Tausch in Ordnung. Und der Staat ist es zufrieden. Der interessiert sich bei diesem Tausch übrigens weder dafür, welche Gegenleistung der Käufer erbringen musste, um an das Geld heranzukommen. Und es interessiert ihn genauso wenig, wie die Waren, die der Verkäufer auf den Markt schmeißt, eigentlich zustande gekommen sind. Was für Arbeit, Mühe, welches ökonomische Arbeitsverhältnis da eigentlich drinsteckt, das interessiert ihn nicht. Ihn interessiert nur, dass sich zwei juristisch gleiche Personen, also freie Eigentümer ihrer jeweiligen Waren, das war ein Marx-Zitat, an den Vertrag gehalten. Das heißt, ihrem Willen den gemeinschaftlichen, vorgeschriebenen Rechtsausdruck gegeben haben. Natürlich ist damit der Gegensatz zwischen ihnen nicht weg, wenn sie sich an diesen Vertrag halten. Der Vertrag ist ja auch gar nicht die Erfüllung ihres jeweiligen Interesses. Da kann sich der Verkäufer schon mal über den Tisch gezogen fühlen, der Käufer sich schon mal über den Tisch gezogen fühlen, wenn der Gebrauchswert Mängel aufweist, den er vom Verkäufer erworben hat, oder wenn dieselbe Ware anderweitig für einen halben Preis zu haben ist. Und da kann der Verkäufer sauer werden, wenn der Käufer mal unterstellt, sei ein Verkauf auf Raten mit den Raten nicht regelmäßig rüberkommt. Der Gegensatz ist nicht weg, aber er darf sich im Vertrag erstmal nicht betätigen. Er kann sich nachher äußern. Und dafür, dass er sich nachher äußern kann, hat der Staat den Leuten schon wieder eine wunderbare Freiheit offeriert. Der Mensch darf sich hierzulande nämlich beschweren. Man darf seinen Ärger äußern. Das ist erlaubt. Die hochgelobte Meinungsfreiheit, die den hiesigen Laden so von der Diktatur unterscheiden soll, ist extra als Erlaubnis für die Beschwerden, die notwendigen Beschwerden, die aus dem staatlich geregelten Gegensatz herauskommen, eingerichtet. Offenkundig, sage ich mal, weiß also die demokratische Herrschaft, dass das System des Privateigentums dauerhaft Gründe für Beschwerden und Klagen der Privateigentümer liefert. Denen auf den Grund zu gehen, den Grund gar abzuschaffen, kommt nicht in Frage, habe ich gerade eben gesagt, diese Konkurrenzgesellschaft zwischen Privateigentümern abzuschaffen, die der Staat gerade will und schützt. Es verhält sich umgekehrt. Meinungsfreiheit heißt, der Mensch soll damit zufrieden sein, dass er seine Klagen äußern darf. Was will er doch mehr, wo es halt so viele Diktaturen auf der Welt gibt, in denen das nicht ist, nicht erlaubt ist. Kleinen Schritt noch weiter, sollte der Mensch, der unzufriedene Mensch, dennoch nicht zufrieden sein damit, dass er seinem Ärger Luft gemacht hat. Luft machen durfte, genauer gesagt. Wittert er zum Beispiel einer der beiden Seiten einen Vertragsbruch, dann eröffnet ihm das demokratische System glatt die nächste Freiheit. Die nächste Freiheit. Die besteht nicht darin, dass er sich etwa beim anderen, von dem er sich über den Tisch gezogen fühlt, schadlos halten darf. Nichts da. Sondern die Freiheit besteht darin, ihr ahnt es, dass der Privateigentümer die Rechtmäßigkeit nach staatlichen Maßstäben, die Rechtmäßigkeit des beiderseitigen Freiheitsgebrauchs im Tausch überprüfen lassen darf. Wie gesagt, nur die Rechtmäßigkeit. Dass das eine oder andere Interesse im Kontrakt unter die Räder gekommen ist, das mag sein, das ist aber nicht der Gegenstand der Überprüfung. Niemand geht zum Richter und sagt, über mein Interesse ist unter die Räder gekommen, sorgt dafür, dass es gilt. Jedermann geht zum Richter und muss sagen, das Recht ist unter die Räder gekommen, obwohl er natürlich im Hinterkopf immer denkt, damit, wenn der sich auf meine Seite schlägt, ist auch mein Interesse bedient. Dass man sich da schwer täuschen kann, weiß man. Zu entscheiden ist das Ganze durch Agenturen des Rechts, die also nichts anderes machen, als die Wahrnehmung der erlaubten Freiheit, in dem Fall im Tausch, daraufhin zu prüfen, inwieweit sie mit den vorgeschriebenen Formen des Respekts der Privateigentümer voreinander, untereinander übereinstimmen oder nicht. Damit ist klar, wie und warum von der Staatsgewalt in sein eigenes Produkt die Installierung dieses Verhältnisses von Privateigentümern mit lizenzierter Freiheit, das ist sein Produkt, interveniert wird per Rechtsgewalt. Der Vertrag bedient eben nicht beide Interessen, sondern sorgt nur dafür und soll auch nur dafür sorgen, dass der Tausch zustande kommt. Wer dabei gewinnt bei diesem Tausch oder verliert? Wer meint, dass er zu kurz gekommen ist? Das entscheidet sich allein über die Art des Privateigentums und nicht über die Regeln der rechtlichen Überprüfung dieses Verhältnisses. Erst einmal geht es dem Staat also allein darum, dass er erstens so auf diese Art und Weise das Geldverdienen der Privateigentümer in der Konkurrenz, also im Gegensatz der Interessen zueinander, dass das geht, dass das läuft, dass das über die Konkurrenz des zugestandenen Geldverdienendürfens zustande kommt. Zweitens geht dem Staat dabei darum, dass dies als freie Konkurrenzanstrengung der Privateigentümer zustande kommt. Wer am billigsten verkauft, weiß man, am billigsten anbieten kann, verkauft am meisten. Wer am meisten Geld verdient, kauft am meisten, weiß man auch. Das heißt aber drittens wiederum für den Staat, dass der sein Interesse am wachsenden Geldreichtum der Gesellschaft verknüpft, unbedingt verknüpft mit der Wahrnehmung des Interesses der Privateigentümer aus ihrem jeweiligen Privateigentum per Konkurrenz optimal was für sich rauszuschlagen. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Sein Interesse, das Geld verdienen soll in dieser Gesellschaft optimal laufen, verläuft über das freigesetzte Interesse auf der Grundlage des Privateigentums, dem eigenen Interesse nachzugehen. Hallo, ich darf mit meinem Privateigentum alles, was erlaubt ist, machen. Ich darf auf der Grundlage des Privateigentums meinen Nutzen verfolgen. Und darüber, da ist der Staat sich sicher, kommt das raus, was er will, eine Gesellschaft, in der ordentlich Geld verdient wird. Für diese Nutzung des Privateigentums als Mittel des eigenen Interesses brauchen die Privateigentümer die erlaubten Freiheiten, beziehungsweise die Freiheiten, sich und ihr Privateigentum als Konkurrenzmittel auch optimal zuzurichten. Ich will es nur mal, den letzten Gedanken nochmal eben methodisch formulieren, der ist nicht ganz einfach. Erinnert euch an den Ausgang. Da habe ich die Frage gestellt, wie geht der erlaubte, vorgeschriebene Freiheitsgebrauch? Ja, da dürfen Sie was. Und dann fangen Sie an, auf der Grundlage dieser erlaubten Freiheit, sich um Ihr Zeug zu kümmern. Mit der Verpflichtung auf die Konkurrenz als Privateigentümer, das ist der Inhalt des Willens, der jetzt kapitalistisch bestimmt ist, stellt sich heraus, dass die Privateigentümer beim Freiheitsgebrauch, Gebrauch, tatsächlich die eingerichteten Freiheiten als ihr Mittel brauchen. Jeder braucht also in der Verfolgung seines Interesses, sonst kommt nichts zustande ökonomisch, den Staat als Garanten des Konkurrieren-Könnens. Das ist übrigens die Grundlage für eine Fülle von Ideologien und Fehlschlüssen. Ich deute die bloß mal an. Zum Beispiel, die Verhältnisse, die da eingerichtet sind, in denen ihr euren Nutzen verfolgt, hängen ganz ab von der Art und Weise, wie ihr euch anstrengt. Die Ideologie der Leistungsgesellschaft hat hier ihr ökonomisches, staatsökonomisches Fundament. Jeder ist seines Glückes Schmied, verweist nichts anderes als auf der Grundlage des eingerichteten Verhältnisses, staatlich erlaubter Wille unter der Bedingung des Privateigentums, darf in der Tat jeder nach den Regeln des Privateigentums aus ihm sein Glück machen. Das sind bekannte Ideologien, es gibt noch einige mehr an der Leistungsideologie, übrigens vielleicht noch als Nachtrag und schon wieder als kleine Fußnote zur Fußnote. An der Leistungsideologie ist natürlich eine Sache wahr, die ist nicht nur Ideologie, eine Sache ist wahr. In der Tat vermehrt sich über die Anstrengung aller Privateigentümer in den erlaubten Formen ihrer Konkurrenz der Reichtum der Gesellschaft. Der Reichtum der Gesellschaft. Das ist nicht identisch mit dem Reichtum aller konkurrierenden Privateigentümer. Wieso das nicht identisch ist, dem widmet sich mein letzter Teil. Ich denke mal an diesen simplen Beispiele weiter. Warenverkäufer, Warenkäufer. Beide mit Privateigentum ausgestattet. Beide haben jetzt ihren Tausch vollzogen nach den Regeln des staatlich eingerichteten, vorgeschriebenen Respekts. Und auch, habe ich gesagt, jeder darf bei Übergriffen auf das Eigentum, auf sein Eigentum staatlichen Rechtsschutz reklamieren. Das gilt ebenso wie alle Freiheiten gleichermaßen für alle gelten, weil alle staatlich als Privateigentümer definiert sind. Ganz gleichgültig, welche ökonomische Qualität nun eigentlich ihr Privateigentum hat. Das ist erstmal völlig gleichgültig. Und damit sind wir beim zweiten Höchstwert der Demokratie, der Gleichheit. Ja, hierzulande sind alle Bürger nicht nur mit dieser erlaubten Freiheit gesegnet, sondern zugleich gleich. Jedermann weiß, das heißt vor dem Gesetz gleich. Um das nur mal klar zu machen, da ist nicht, wie es manchmal in linken Traktaten zu lesen ist, Gleichheit der Lebensumstände gemeint und schon gar nicht Gleichheit vernünftiger, guter Lebensumstände, Vielmehr verspricht der Staat, dass das Recht für alle gleichermaßen gilt. So, wenn man sich das mal eben kurz vornimmt, dann muss man sagen, das heißt anders gesagt überhaupt nichts anderes als, niemand darf sich über das Recht hinwegsetzen. Niemand darf sich von ihm nicht betroffen fühlen. Etwa mit dem Argument, man hätte ihn gar nicht gefragt oder er würde von Gleichheit überhaupt nichts halten und so weiter. Die Gleichheit vor dem Gesetz bedeutet damit, dass der Staat als rechtssetzende Instanz, das ist der Inhalt der Gleichheit vor dem Gesetz, desinteressiert ist an allen Unterschieden, die es zunächst mal zwischen den Privateigentümern sonst noch gibt. Seien es natürliche, Hautfarbe, Körpergröße und so weiter, seien es politische, links, Mitte, liberal oder rechts, oder seien es ökonomische Unterschiede. Arm, reich, der eine ist Single, der andere hat eine Familie, der dritte ist Hausfrau und General und Lohnarbeiter und Kapitalist und so weiter. All diese Unterschiede interessieren erstmal in der verfügten Gleichheit vor dem Gesetz nicht. Allerdings aufpassen. Dieses Desinteresse hat zwei andere Seiten, auf die es schwer ankommt, auf die es dem Staat mit der Einhaltung dieser Rechtsvorschrift schwer ankommt. Denn jede Gleichbehandlung vor dem Recht sorgt erstens, schlichter Schluss, für den Fortbestand bestehender Ungleichheiten, gerade der auch ökonomischer Natur, also auch Fortbestand bestehender Ungleichheiten am Privateigentum. Und zweitens ist damit für die Entfaltung der ökonomischen Potenzen dieser Unterschiede am Privateigentum gesorgt. Das ist jetzt eine Behauptung, die will ich im Folgenden, und das ist dann mein Schluss, einlösen. Also, das Letzte ein bisschen ausgeführt. Zu den Ungleichheiten selbst. Es wird den meisten klar sein, aber man kann es sich ja auch nochmal so vorstellen. Unter welchen Verhältnissen macht es eigentlich Sinn, die einmal gekauften Konsumgüter, also den Pullover oder eine Stereoanlage oder einen Couchtisch, unter staatlichen Eigentumsschutz zu stellen, also vor Diebstahl zu schützen? Sinn macht das nur unter Verhältnissen, in denen die Benutzer der Gebrauchswerte, also unseres Pullis, keine Verfügung über die Produktion derartiger Oberbekleidung haben. Hätten sie die Verfügung über die Produktion, müsste sich niemand einen Pullover klauen, dann würde er sich unter den Verhältnissen vergesellschafteter Produktion einen Pullover produzieren oder einen gemeinschaftlich produzierten besorgen. Das heißt, das Recht des Privateigentums, das andere von der Verfügung über seine Produkte auszuschließen, macht überhaupt nur Sinn unter gesellschaftlichen Verhältnissen, und das sind die, die wir hier haben, wo zugleich mit den Produkten auch die Produktionsmittel, auch die Mittel zur Herstellung der Produkte in privater Hand sind. Jeder Schutz des Privateigentums an Produkten, Konsumgütern, wäre dort albern, wo es zugleich die Vergesellschaftung der Produktionsmittel gäbe, wo also der unmittelbare Zusammenhang von Produktion, Verfügung über die Produkte und ihren Nutzen nach Maßgabe der gesellschaftlichen Bedürfnisse der Leute organisiert wäre. Sprich, es müsste das Produkt dort nicht als privates Eigentum vor anderen geschützt werden, wo die Menschen gemeinschaftlich die Herren über deren Produktion, sprich über deren Produktionsmittel wären. Und daraus ziehe ich einen ganz schlichten Schluss. Das heißt nämlich umgekehrt, dass es beim staatlichen Schutz des Privateigentums Nicht, wie sich die Leute mal einbilden, auf ihren Pullover zu Hause, auf ihre DVD-Anlage in erster Linie ankommen, sondern auf das Privateigentum an Produktionsmitteln. Denn nur damit ist sichergestellt, dass mit der Freude über den geschützten Pullover zu Hause, darf mir niemand klauen, zugleich die Art und Weise der Aneignung des Pullovers über Arbeit in fremden Diensten gesichert ist. Deswegen gesichert ist, weil die Produktionsmittel ja gerade nicht in der Verfügung der Leute sind, die das Zeug brauchen, sondern in Privathand sind, also Privateigentum sind. Ja, und jedermann weiß, dass sich genau daran die Gesellschaft nach Klassen sortiert. Das macht den Gegensatz, das macht den ganzen Witz der kapitalistischen Klassengesellschaft aus. Und der ist mit der per Staatsgewalt damit als Freiheit des Privateigentums festgeschrieben und geschützt. Es gibt eben Eigentümer, die haben Eigentum an Produktionsmitteln, und solche Eigentümer, die haben so wenig, man kann es kaum als Eigentum bezeichnen, dass sie in Fabriken, die fremdes Eigentum sind, mit Arbeit ihr Geld verdienen müssen. Denn ohne das Geld in ihrer Hand als Privateigentum von eigenem Verdienst kommen sie in der Welt des Privateigentums nicht an Lebensmittel. Auch dann nicht, wenn sie diese selber produziert haben. Die Freiheit dieser Klasse besteht folglich allein darin, sich für schlichten Lebensunterhalt als Menschenmaterial dienstbar machen zu dürfen. Das heißt, was diese Privateigentümer müssen, Arbeit in fremden Diensten für Geld, das dürfen sie schon wieder. Sie dürfen sich selbst ihr Arbeitsvermögen als ihr Privateigentum gegen Geld anderen zur Verfügung zu stellen. Und nicht zuletzt deswegen gibt es im Artikel 2 Grundgesetz auch den Passus, der die Freiheit der Person für unverletzlich erklärt. Das darf niemand dem Menschen nehmen. Nein, hier sind wir keine Sklaven, sondern hier hat jeder die Freiheit, sich selbst zu sich als Sklave zu verhalten, sich selbst als Arbeitskraft zu veräußern. Diese unterschiedliche Qualität des Privateigentums und was daraus für die Lebensqualität, in Anführungszeichen, der Eigentümer folgt, interessiert den Staat wenig. Der interessiert sich nur, dass es alles nach den Regeln des Privateigentums auf der Grundlage der Konkurrenzregeln abläuft. Er sorgt dafür, dass die von ihm verfügten Lizenzen der Freiheit von allen, und da kennt er kein Pardon, eingehalten werden. Doch diese Lizenzen bedeuten wegen des Unterschieds, ja Gegensatzes am Privateigentum ausgesprochen Verschiedenes. Und daran liegt das, was ich vorhin genannt habe, es werden nicht nur die Unterschiede mit der Gleichheit vor dem Recht festgeschrieben, sondern damit entfalten sie ihre Potenz, ihre ökonomische Potenz. Denn ich führe es ein bisschen aus. Bei den Eigentümern von Produktionsmitteln, da können wir nicht nur die Unternehmer, sondern das Handelskapital, Finanzkapital auch, Grundeigentum auch drunter subsumieren. Bei diesen, also kurz gefasst Eigentümern an Produktionsmitteln, fallen Rechtsfreiheit, was ihnen erlaubt ist, und ihr Interesse ziemlich in eins. Fallen also das Dürfen und ihr Wollen ziemlich in eins. Die staatliche Ermächtigung, dass sie aus ihrem Privateigentum optimalen Nutzen ziehen dürfen, das Privateigentum zur Geldvermehrung einsetzen dürfen, ist mit der Freiheit des Privateigentums an Produktionsmitteln unmittelbar geschützt. Entsprechend ist es um ihre ökonomische Macht bestimmt. Mit Kapitaleigentum zu wirtschaften, das ist nichts anderes als die Ausübung ökonomischer Macht. Und jedermann weiß auch, wie sich diese ökonomische Macht entfaltet. Sie entfaltet sich nämlich als Erpressungsmacht gegenüber jenen Privateigentümern, die Privateigentümer eigentlich nur juristisch und nicht ökonomisch sind. Womit über diese Klasse von Privateigentümern, Lohnarbeiter sind es schon alles Wichtige gesagt ist. Ihre Ermächtigung, im Unterschied zu den Eigentümern von Produktionsmitteln, ihre Ermächtigung zum Verkauf von sich selbst fällt gerade nicht mit den von Ihnen angestrebten materiellen Erträgen, sich mit Geld ein schönes Leben zu machen, zusammen. Bei Ihnen treten also dürfen und wollen erlaubte Freiheit und privates Interesse auseinander. Die staatliche Lizenz zum freien Umgang mit Ihrem Privateigentum schafft Ihnen gerade keine Macht, sondern steht für Ihre Ohnmacht. Sie sind zum Dienst an der Erpressungsmacht der anderen Klasse genötigt. Sie müssen Ihre Arbeitskraft verkaufen und das ist nichts anderes als ein Notverkauf. Sie stehen ohne Subsistenzmittel da, wenn dieser Verkauf nicht zustande kommt. Der zentrale Schluss, der daraus zu ziehen ist, heißt also, was gleiche Freiheitsrechte taugen für das Leben von Leuten in dieser Gesellschaft, im Kapitalismus, das hängt allein ab von den Mitteln, über die Privateigentümer verfügen. Das hängt allein davon ab, was ihr Privateigentum als Geldquelle taugt. Als Geldquelle, mit denen sie in der Konkurrenz gegeneinander antreten. Zentral die Mittel von Kapital, Produktionsmittel und die anderen von Lohnarbeit. Die sind bei den Kapitalisten und Lohnarbeitern gegensätzlich gestrickt. Die einen sind Privateigentümer, die anderen Nicht-Eigentümer. Und folglich ist mit der demokratisch gepriesenen Gleichheit vor dem Recht die Entfaltung der ökonomischen Qualität dieses Gegensatzes freigesetzt. Die einen schlagen aus der Wahrnehmung ihrer Privateigentums in der Konkurrenz mit den anderen dadurch Gewinn, dass die anderen im Dienst am fremden Geldreichtum den Dauerkampf um das Lebensnotwendige führen müssen, einen Dauerkampf, der kaum die Sicherstellung der weiteren Veräußerbarkeit ihres Privateigentums einbringt. Gleicher Tausch, freier Tausch, beide als Privateigentümer ins Recht gesetzt, beide an die Lizenzen des Umgangs miteinander gebunden und immer verlieren nur die einen und gewinnen nur die anderen. Diesen Gegensatz zwischen den Klassen funktional, gesellschaftlich produktiv zu halten, dafür zu sorgen, dass jeder mit seinem Privateigentum im Rahmen der ihm zugestandenen Freiheitslizenzen agiert, ist denn auch die wichtigste Aufgabe des demokratischen Staates. Und gerade daran ist er Klassenstaat, dass er die Konkurrenz um Gelderträge, die sich in Geldwachstum zusammenfassen sollen, insgesamt durch die Erlaubnis der Freiheit der Nutzung ihres Privateigentums zulässt. Das ist der ganze Inhalt des staatlichen Zwecks. Mit dieser Selbstverpflichtung des Staates auf das Funktionieren des kapitalistischen Ladens existiert übrigens, das ist mein letzter Gedanke, in der Demokratie die politische Macht, die Staatsmacht, historisch erstmals getrennt von den ökonomisch Mächtigen. Diese Trennung von politischer und ökonomischer Macht unterscheidet, daran kann man es auch nochmal verdeutlichen, illustrieren, unterscheidet den demokratischen Staat von vorbürgerlichen Formen der Herrschaft. In denen hatte nämlich, das weiß man, auch wenn man sonst vielleicht wenig aus der Zeit weiß, in denen hatte, oder wenn es ähnliche Verhältnisse heute noch gibt, hat das Herrschaftspersonal zugleich mit der Macht den Zugriff auf die ökonomischen Ressourcen des Machtbereichs sich gesichert. Macht diente privater Bereicherung von Herrschern, von Königen, von Kaisern, von Fürsten und so weiter. Der demokratische Staat macht den Inhabern der ökonomischen Macht, den Privateigentümern von Kapital, ihren Reichtum zunächst einmal überhaupt nicht streitig. Er tritt nicht an, um sich diesen von denen, von den Privateigentümern an Produktionsmitteln produzierten Reichtum mit Gewalt anzueignen. Ausnahmen, Vergleiche Korruption bestätigen die Regel. Der soll, der Reichtum von privater Hand produziert, soll als nationaler Reichtum wachsen und nicht als der von Merkel, Kohl oder Schröder. Der Reichtum von Merkel, Kohl oder Schröder wächst auch, aber nach ganz eigenen Gesetzen der Besoldung der Dienstherren, der Protagonisten staatlicher Macht. Achtung, das heißt nicht, dass die politische Macht nicht aus ganz eigenen staatlichen Gründen materielle Ansprüche anmeldet und, wie jedermann hierzulande weiß, durchsetzt, per Steuergesetz durchsetzt. Als Sachwalter des kapitalistischen Ladens hat die Herrschaft hierzulande durchaus ein Eigeninteresse am Erfolg der nationalen Reichtumsproduktion. Warum? Auch klar, Einrichtung und beständige Kontrolle des demokratischen Freiheitsstaats kosten und nicht gerade wenig. Dass diese Trennung von politischer und ökonomischer Macht in der Demokratie das Gegenteil von dem ist, was Linke gern draus machen, nämlich eine Deklaration der demokratischen Herrschaft zum bloßen politischen Werkzeug, zum neutralen Instrument, das derzeit nur in den falschen Händen ist, aber in die richtigen, in die des sogenannten Volkes gehört, müsste deutlich geworden sein. Es ist nicht so, dass weil die Kapitalisten die Regierung, die eigentlich ein zweckloses Instrument namens Staat verwalten, gekauft und bestochen hätten. Nichts davon. Nicht deswegen ist der hiesige Staat kapitalistischer Staat, sondern weil der demokratische Staat als eigenständige politische Macht die Leute per Freiheit auf das Privateigentum und dessen kapitalistischen Zweck verpflichtet. Das macht den demokratischen Staat zum kapitalistischen Staat. Umgekehrt an die Adresse der Liberalen. Wenn die in der Trennung von politischer und ökonomischer Macht das von ihnen erwünschte, als Signum der Liberalität charakterisierte Heraushalten des Staates aus der Wirtschaft entdecken, spinnen auch sie. Gerade in dieser Trennung ist das Kapitalinteresse als das allgemeine Interesse der Gesellschaft politisch organisiert. Mein Schluss. Ich glaube, den Beweis erbracht zu haben, dass Demokratie die Herrschaftsform des Kapitalismus ist, die staatlich erteilten abstrakten Freiheitslizenzen taugen mit der Verpflichtung der Menschen auf das Privateigentum und seine ökonomischen Gesetze nur für eine Produktionsweise, nämlich diese, die kapitalistische. Was die materiellen Grundlagen des Lebens anbelangt, steht nicht zur Disposition der Bürger. Das kapitalistische Produktionsverhältnis ist mit der abstrakten Freiheit, dessen Inhalt das kapitalistische Privateigentum ist, alternativlos als Lebensweise für die wenigen mit viel und die vielen mit wenig oder gar keinem Privateigentum festgeschrieben. Insofern ist die demokratisch erlaubte Freiheit die passende Verkehrs- und Herrschaftsform für den Kapitalismus. Mit der Freiheit wird das erlaubte, geregelte Konkurrenzverhältnis, das Gelderträge erbringen soll, als Produktivkraft vom Staat ins Werk gesetzt und als Leistung der Bürger abgerufen. Das taugt für keine andere Gesellschaftsform, nur für die kapitalistische. Beleg, wo Staatenlenker auf die Idee kommen, Freiheit und Gleichheit zu etablieren, ohne dass Kapitalismus funktioniert, kommt keineswegs die notwendige Produktivkraft raus. Er im Gegenteil, wie man in einigen Weltgegenden beobachten kann, für sich taugen diese Prinzipien nichts, gar nichts. Sie taugen nur als Verkehrsform, als politische Verkehrsform des Kapitalismus. Das war's. So, ich stehe zur Verfügung, mein Zug geht morgen um 9.
Ein herrschaftsfreies Zusammenleben zu organisieren wäre, wo doch auch gewisse gemeinschaftliche Belange geregelt werden müssen. Also es muss eine bestimmte Organisationsform haben, und wie würden die sich die dann vorstellen?
Ich muss mal zurückfragen, nach dem, was ich hier mehr als anderthalb Stunden lang erzählt habe, bin ich ein bisschen überrascht, dass Sie staatliche Herrschaft mit irgendeiner Organisationsform gleichsetzen. Doch, haben Sie gesagt. Dann es braucht doch irgendeine Organisationsform. Staat ist nicht irgendeine Organisationsform.
Ja, nicht mal Staat als Organisationsform, sondern die Regelung gewisser Tätigkeiten oder Aufgaben oder Interessen oder wie immer das bezeichnen mag, verläuft im Moment unter staatlicher Regie und müsste ohne Staat auf andere Art geregelt werden. Und was wäre für Sie die sinnvollste Genau?
Wissen Sie, wenn wir schon mal wegdenken, dann bin ich dafür, keine halben Sachen zu machen. Dann denken wir uns doch nicht nur die staatliche Gewalt weg, sondern denken uns das, wie ich anderthalb Stunden lang ausgeführt habe, von hier ins Werk gesetzte, notwendig dazugehörige kapitalistische Produktionsverhältnis auch weg. Dann haben wir uns alles weggedacht, dann können wir neu anfangen. Und das Dumme ist nur, mit dem Wegdenken ist nichts getan. Wir haben es hier mit dem existierenden demokratisch gesicherten Produktionsverhältnis zu tun. Das habe ich erklärt als Kritik ihrer Freiheit. Und ich habe die ganz große Bitte, dass wir erstmal über die Sache, die ich erörtert habe, vorgestellt habe. Und die glaube ich nicht, dass die allgemein durchgesetzt ist. Diese Sorte Kritik von Freiheit. Ein bisschen reden. Und wenn wir darüber Einigkeit erzielt haben, dann können wir uns auch von mir aus die Frage stellen, wie vernünftiges Zusammenleben organisiert ist.
Nochmal umgekehrt zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Wenn du sagst, eine Regelungsform, dann nimmst du doch den Staat als einer, der halt was regelt für die Leute. Ansonsten, ernst genommen, dein Spruch, es muss was geregelt werden, ergibt sich immer das aus dem, was dann zu regeln ist. Also wäre das sowieso das Erste. Und hat aber mit der Kritik, die hier gelaufen ist, erstmal gar nichts zu tun. Da musst du dir überlegen, wie du deine Gesellschaft machen willst, dann kannst du dir überlegen, wie du das regelst. Hat aber mit der Kritik und der Sache gar nichts zu tun. Die Demokratie regelt nicht irgendwas, die regelt was ganz Bestimmtes oder ganz genau ausgeführt. Und wenn Leute das geregelt haben wollen, dann sind sie sowieso bei uns an der verkehrten Adresse. Das macht der Staat, ohne dass wir darüber diskutieren.
Das Problem ist ja auch, dass der Staat dadurch praktisch autonome Ansätze, solche Sachen zu regeln, unterbindet. Also ich behaupte nicht, dass der Staat dazu, das wäre ein Missverständnis, ich habe nicht behauptet, der Staat wäre dazu da, solche Sachen zu regeln, aber er beansprucht es und verhindert, dass die Leute praktisch auf ihre Weise regeln.
Ja, und, aber was wunderst du dich doch, hat er doch ausgeführt, er will doch was anderes.
Ja klar, aber
also.
Ist trotzdem die Frage nicht überflüssig?
Aber Aber da musst du dir auch mal die Interessen angucken, die du da sagst, die verbunden werden sollen. Liegt das schon an der Qualität des Interesses, welches da vorliegt? Weil wenn jetzt beispielsweise das Interesse darin liegt, eine selbstverwaltete Fabrik zu machen, das unterbindet er so lange nicht und die Fabrik hat nur so lange halt einen Bestand, wie sie sich den Regeln unterwirft, was es heißt, kapitalistisch zu produzieren. Ja. Wenn jetzt das Interesse darin besteht, eine Fußballmannschaft zu bilden und Fußball zu spielen, stellt sich der Staat vollkommen raus. Oder einen Gärtnerverein zu bilden und zu gucken, wie man die hübscheste Blume züchtet. Das sind Interessen, da mischt sich der Staat nicht ein, größtenteils. Weil das sind Interessen. Also die Interessen werden zum Beispiel vom Staat nicht so gegängelt. Aber alle anderen, wo er noch ein zusätzliches Interesse dran hat, ja, natürlich, da setzt er die Freiheit in die Welt und ist dann auch natürlich die Person, die darauf aufpasst, dass diese Freiheit eben halt nicht dem der anderen in Rechtsform verschiedenen Freiheit schadet.
Ja, schadet. Du kannst jetzt ein Beispiel weitermachen. So Sachen wie Aussteiger, landwirtschaftliche Unternehmen und so Zeug. Das sagt er ganz einfach, bei mir gibt es nur privateigentümlich betriebene Unternehmen. Also zahlst du Umsatzsteuer, zahlst du Grundsteuer und so weiter. Du musst also, egal was du dir einfallen lässt, den Gelderwerb zu deinem Zweck machen, sonst gibt es dich bei mir nicht. Fertig, aus. Ich ist alles mit dem Unterbinden.
Ich sage das nochmal, weil ich deinen Einfall eigentlich den wichtigen finde, in der Replik auf dich oder auf sie. Man muss aufpassen, das mit den autonomen Ansätzen sich gleich irgendwo zu übersetzen, in da sei was fürchterlich Staatskritisches unterwegs. Ich sage erstmal, die meisten autonomen Ansätze unterbindet er überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Zwei Beispiele hast du genannt. Er sagt, ihr dürft. Ihr dürft ganz autonom euren Ansätzen nachgehen. Allerdings, und jetzt kommt sein Argument rein, allerdings, bitteschön, unter Beachtung der Regeln des Privateigentums. Und wenn man sich die Netzwerke mal anschaut, ich habe mir das mal angeguckt im Wendland und woanders, die haben untereinander das Geld abgeschafft, das Privateigentum abgeschafft, aber außerhalb ihres kleinen, autonomen, zugelassenen Netzwerks, was ist denn da? Da müssen sie Grundsteuer zahlen, da müssen sie Maschinen kaufen, da müssen sie unter Umständen, wenn sie auf den Markt gehen und ihre Flechtarbeiten verkaufen, Steuern zahlen und so weiter und so fort. Da gilt die Bedingung, aber die autonomen Ansätze werden nicht verboten, überhaupt nicht. Also müssen wir, wenn an Ihrem Argument irgendwas dran sein soll, Staat verbietet, uns erstmal darüber unterhalten, was meinst du überhaupt, wenn du von autonomen Ansätzen redest. Autonome Ansätze sind was ganz anderes als Organisationen, die zum Kampf gegen dieses System aufrufen. Was völlig anderes als diese Netzwerke und diese Aussteiger. Du darfst sogar in dieser Gesellschaft nicht arbeiten. Ist dir erlaubt. Sogar diejenigen, die nichts haben, dürfen nicht arbeiten. Es ist ihnen glatt erlaubt zu verhungern. Diese Freiheit haben sie hier.
Ich darf zum Beispiel nicht in der Gartenhütte wohnen.
Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Da kenne ich mich ein bisschen aus. Du darfst die Gartenhütte, das ist ganz was anderes, du darfst die Gartenhütte nicht als deinen ersten Wohnsitz anmelden, wenn sie nicht folgende Quadratmeterzahl hat, ans Wassernetz angeschlossen ist, an das Stromnetz angeschlossen ist und noch irgendwas. Wenn das alles erfüllt ist, dann darfst du auch in deinem Gartenhaus wohnen. Warum jetzt diese Bedingungen erfüllt sein müssen, das ist was anderes. Ich möchte vielleicht doch ein bisschen unterscheiden zwischen Schrebergarten und Wohnviertel. Aber das ist eine andere Kiste. Aber ich weiß nicht, Sie müssen oder du musst sagen, ob du, wie du jetzt zu den Sachen stehst, weil das, deine ganze Frage haut nicht hin. So. Aber kannst ja erst mal drüber nachdenken und dann kommt erstmal der und dann machen wir nachher weiter.
Die Frage ist, braucht der Staat als Gewährleister der Freiheit des Wareneigentümers eigentlich die demokratische Form, also braucht er die Wahlen? Sind die Wahlen die nötige Form, die der Staat organisieren muss als Demokratie, wenn er der Staat des Kapitalismus, der Staat der Rechte des Wareneigentümers ist?
Ja. Jetzt müsste ich eigentlich an der Stelle ein zweites Referat halten. Über Wahlen. Ich mache das aber mal kurz. Das Ja hat folgenden Inhalt. Überleg dir mal oder überlegen Sie sich mal, warum sowohl im Wahlkampf als auch nach der Wahl nicht nur die Frage interessant ist, auf welchen Personen und Parteien die meisten Stimmen sich gehäuft haben, sondern wie viele überhaupt zur Wahl gegangen sind. Warum ist das eigentlich? Warum wird das gemacht? Warum hat ein sächsischer Landtagsabgeordneter angesichts der letzten Landtagswahlen mit ihrer katastrophalen Wahlbeteiligung gefordert, es müsste jetzt mal die Wahlpflicht eingeführt werden? Da ist er schwer auf Granit gestoßen. Warum interessiert die Zustimmungsquote, die Wahlbeteiligung? Aus einem ganz einfachen Grunde. Die Zustimmungsquote, die Wahlbeteiligung, ist nichts anderes, wie mein Begriff Zustimmungsquote eigentlich schon sagt, ist nichts anderes als das Abfragen in der Wahl bei den Bürgern, wie sie eigentlich zu diesem Laden hier stehen. Denn eins ist klar, was in dieser Wahl zur Wahl steht, das sind nur Personen und Parteien. Nicht mal die Interessen der Leute stehen zur Wahl, nur Personen und Parteien. Und abgehakt, also nicht zur Wahl, steht das, was der Inhalt der Ämter ist, für die die Personen gewählt haben, damit die gesamte Staatsräson nach der politischen Seite her, nach der ökonomischen Seite her, nach der Außenpolitik her und so weiter. All das steht nicht zur Wahl. Also die Antwort, die Ausführung von dem Ja heißt nichts anderes als der Staat hat ein großes Interesse daran, ständig abzufragen, wie der Grad der Zustimmung zu dieser Sorte gewährter Freiheit ist. Und alle diejenigen, die zur Wahl gehen, sagen auf die eine Art und eine oder andere Weise Ja zu dieser Lizenz zur Freiheit, die für sie nichts anderes heißt, sich als dem Privateigentum zu unterwerfen.
Sie haben gesagt, die Demokratie ist die Form des die Herrschaftsform des kapitalistischen Systems. Allerdings wird genau dasselbe System auf Grundlage von Privateigentum und so weiter auch in der Monarchie funktionieren.
Wo funktionieren?
England oder Großbritannien liegt da vielleicht.
Nein. Es müsste deutlich geworden sein, gerade an meinem letzten Beitrag, dass unter den Verhältnissen einer tatsächlich regierenden Monarchie, also nicht dem, was da in England und so ist, hat damit nichts zu tun, also unter Wilhelm dem Verkrüppelten und so weiter, dass da eigentlich das Privateigentum noch in einer Form existiert, in der die einzelnen Abteilungen des Volkes noch als Privateigentümer von Lohnarbeit und Privateigentümer von Produktionsmitteln sehr geschieden sind. Da wussten sie noch alle, was sie sind. Dass sie Lohnarbeiter sind, dass sie Kapitalisten sind, das wussten sie noch, Grundeigentümer, das wussten sie alle. Deswegen war es immer ein fürchterlicher Kampf, das zusammenzubringen, was unter den Bedingungen der demokratischen Freiheitslizenz sowas wie am Schnürchen klappt. Da musste immer noch ein Kampf gegen den Kampf der Klassen geführt werden, damit das funktioniert, was auch damals schon rauskommen sollte, nämlich kapitalistischer Reichtum.
Ich wollte nochmal zurück auf die vorherige...
Warte mal, ist das ein Sekunde. Bitte dazu noch.
Nein.
Entschuldigung.
Ja, ich habe noch eine kleine Kritik an der Antwort auf die vorher gestellte Frage mit, muss denn eine Wahl sein und insbesondere muss eine hohe Wahlbeteiligung sein. Ich würde erstmal festhalten, dass das Hindackeln und Kreuzchenmalen zwar vom Staat oder von einem demokratischen Staat gern zur Kenntnis genommen wird, dass er seine Legitimität aber nicht aus diesem Akt bezieht, sondern dass die vorausgesetzt ist und hier nur zum Bekenntnis, das sich zugrunde liegt, veranlasst werden sollen, die Bürger wählen gehen. Es gibt nämlich viele, die nicht hingehen, ohne dass sie sich dafür einen anderen Grund zurechtgelegt haben, als ach schon wieder und es ändert sich doch eh nichts. Und man kann dem unterlassenen Wahlkreuz auch gar nicht den Beweggrund ansehen, aus dem heraus es nicht auf irgendeinem Kreis platziert wurde. Ich würde sagen, in einer reifen Demokratie, also mit gefestigten Staatsbürgern, deren Gewohnheit schon all die Urteile zum Inhalt hat, über die vorher berichtet wurde, gibt es zwar ein kleines Lamento, aber kein praktisches Problem, wenn die Wahlbeteiligung um die 50% pendelt wie in den USA. Anderes Beispiel, jetzt haben Sie gerade in einer Weltgegend eine Wahl inszeniert, wo sie zu dem, was dort vorliegt, überhaupt nicht passt, nämlich in Afghanistan. Da würde ich in der Tat sagen, da wäre es ein Dokument eines aufkeimenden Willens zu dieser Sorte Staatsgewalt, wenn die Leute da zu 100% hingelaufen wären. Es waren halt nur 37. Also da wird das jetzt zwar auch, sagen wir mal, bedauernd zur Kenntnis genommen, aber weil es ja keine Alternative gibt, macht man davon wiederum nichts abhängig. Ich will damit sagen, ob die Leute hingehen oder nicht, gründet nicht am Bestand dessen, wozu sie ihre Zustimmung geben, wenn sie denn hingehen, oder zumindest, wenn sie wegbleiben, gar nicht ausdrücken, dass sie sie nicht haben wollen. Da ist wesentlicher das, was sie an praktischen Akten der Zustimmung abliefern, nämlich sich nach den Rechtsnormen zu verhalten, die ihnen vorausgesetzt sind. Ansonsten dürfen sie ja bekanntlich ausgesprochen viel Kritik äußern. Sie dürfen sogar sagen, ich deklariere meinen Wahlzettel zu einem Denkzettel und will ihn nicht als Akt der Zustimmung, sondern der Ablehnung verstanden wissen. Was man sich zu seinem Wahlzettel denkt, ist nämlich auch vollkommen scheißegal. Wo das Kreuzchen auch immer landet, es wird verbucht als Stimme oder als problematisch niedrige, aber nicht existenzgefährdende Wahlbeteiligung. Also insofern eine kleine andere Position, nee, als die hier vorgetragen
ist. Also aufpassen, ich habe gar nichts gegen das, was du sagst. Mhm. Aber das lebt von zwei, drei Sachen, die du aus mir rausgeholt hast, die ich gar nicht gemeint habe. Ich habe nicht gesagt, in der Wahl wird die Zustimmung generiert, geschaffen, sondern er fragt sie ab.
Genau.
Das ist das Erste. Wenn er sie abfragt, dann heißt das schon, sie ist natürlich anderweitig immer schon hergestellt worden. Nicht nur im Wahlkampf, dort aber auch, sondern in all dem, was an Öffentlichkeit passiert, wird diese Zustimmung, wie das geht, müsste man extra klären, hergestellt. Zweitens, was er kein großes Lamento macht, daraus kann man umgekehrt nicht schließen, es würde ihn nicht interessieren.
Wollte ich auch nicht.
Sondern er denkt dran, ne? Das ist ein Sensorium für, jetzt kommt das entscheidende Wort, für den Stand der Politikverdrossenheit der Leute. Politikverdrossenheit macht schon eins klar. Es geht auf einen Punkt, wo du mich, glaube ich, auch umgedreht hast. Politikverdrossenheit macht eins klar. Er sagt nicht, wenn eine Wahlbeteiligung von knapp über 50% ist, oh, ich habe es mit 49% von Gegnern zu tun. Fällt ihm gar nicht ein. Er sagt 49% Politikverdrossene. Was heißt denn das, Politikverdrossene? Die haben irgendeine Sorte Kritik an der Politik. Sie kämen vielleicht mit ihren Interessen nicht zur Rande oder die machen sowieso, was wir wollen. Lauter falsche Kritik an der Wahl. Und das möchte er auch nicht haben. Warum möchte er denn das nicht haben? Er möchte nämlich, dass die Leute mit ihren Beschwerden tatsächlich die Politik als die Einrichtung anerkennen und akzeptieren, wo ihre Beschwerden korrekt aufgehoben sind. Das möchte er. Der letzte Punkt nochmal zu dir, den möchte ich voll und ganz unterstreichen. Vielleicht auch an die Adresse der Veranstalter. Nicht wählen ist keine Kritik an Wahl. Nicht wählen ist keine Kritik an dem ganzen demokratischen Zirkus, sondern ist eine Unterlassungshandlung. Aufpassen, die beiden Sachen immer schön auseinanderhalten. Das sieht man daran, an den 30, 40 oder 50%, die nicht wählen. Ja, mein Gott, wenn das alles Kritiker demokratischer Verhältnisse wären, dann gäbe es die demokratischen Verhältnisse nicht mehr. Er hat ja schon angedeutet, was alles für Formen von Nichtwahl, Gründe für Nichtwahl existieren. Das sind im Prinzip alles Abteilungen der Befassung mit staatlicher Politik, die sich über eins im Klaren sind. Ohne Staat kommen wir nicht aus. Aber ob die Wahl mit den Figuren, mit den Parteien wirklich für mich immer das bringt, was ich möchte, ist eine große Frage.
Variante davon ist übrigens die Protestwahl, ne? Eine Variante davon. Also das sind die entscheidenden Punkte, wobei ich festhalten möchte, Interesse an Unterbindung von Politikverdrossenheit heißt, die Leute sollen lernen, dass sie mit ihren Interessen bei einer Instanz immer am richtigsten aufgehoben sind. Und zwar bei der Instanz, die dafür sorgt, dass die Interessen der großen Mehrheit durch die Erlaubnis von Freiheit als Privateigentümer regelmäßig unter die Räder kommen. Deswegen ist er so schwer interessiert daran.
Das
können wir uns einigen.
Damit bin ich klar.
Deswegen ist der zweite Vortrag, denn ich kann das zeigen.
Wen hast du gehalten?
Die Frage, muss denn bei freien Warenbesitzern, muss denn auch Demokratie sein? Das ist natürlich jetzt heute nicht lang begründet worden, aber nur ganz kurz. Ja. Aber das Argument, was du gerade gesagt hast, denn lauter freie Eigentümer, die einen mit Privateigentum zu produzieren, die anderen freie Eigentümer mit sich als verkaufbare Arbeitskraft. Wenn all denen die Freiheit gibt, dann will die Herrschaft auch eine sein. Die Herrschaft ist für diese Eigentümer. So unterschiedlich sie sind. Die will dann einfach, sagen wir mal, eine Diktatur machen, ich bestimme, was läuft. Die Prinzipien sind alle bestimmt durch die Freiheitsregeln, die jetzt ausgeführt worden sind. Aber dann will sie auch, dass die Figuren, die oben dran sind, auftreten und an die Macht kommen, als Repräsentanten der Freiheit, die dieser Staat erzwingt. Das ist eigentlich der Weg seiner Demokratie. Dass dann die Herrschaft, das waren dann die ersten Sätze vom Vortrag, die Herrschaft doch unmittelbar eigentlich im Widerspruch zu stehen scheint, zu Freiheit. Ich mache, was ich will und ich werde beherrscht. Aber wenn die Herrschaft eigentlich ist, die Leute zur Freiheit zwingt, gegeneinander zu konkurrieren, dann muss sie auch gewählt werden von eben diesen.
Ja, Herrschaft und Beherrschte zusammenzubringen, das ist der ganze Witz dran. Und eine Abteilung davon ist in der Tat die Wahl. So, jetzt war hier irgendjemand. Der ist weg.
Ja, ich kann das von vorhin jetzt präzisieren. Da müssen wir ein paar Begriffe rein, und zwar Bevölkerungsentwicklung, Entwicklung der Produktionsmittel und Arbeitsteilung. Wenn man sich frühere Gesellschaften anschaut, also vorstaatliche, Wildbeutergesellschaften, da gibt es so gut wie keine Arbeitsteilung, kein Privateigentum an Produktionsmitteln, okay. Geringe Entwicklung der Produktionsmittel, in einfachen Ackerbaukulturen auch. Und je mehr sich das dann ausdifferenziert, desto mehr differenzieren sich die praktisch durch Tradition oder Herrschaft zugewiesenen Aufgaben der Einzelnen. Und der Kapitalismus hat es jetzt aufgebrochen und durch eine andere Herrschaftsform ersetzt. Und es ist auch nicht wieder zu ersetzen und das wollen wir auch nicht. Wir legen ja Wert drauf, dass uns niemand vorschreibt von Geburt an, wie es im Feudalismus war, du machst jetzt das, du machst jetzt das. Wenn der demokratische Staat weg ist, als Form, wie also in einem dicht bevölkerten Gebiet stark arbeitsteilige Aufgaben, also sehr komplexe Aufgaben, die in irgendeiner Form arbeitsteilig erledigt werden müssen, wie die organisiert werden, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist die, dass also kleine Gruppen, das wäre also praktisch die anarchistische Denkweise, dass kleine Gruppen, die da jeweils ihre Kooperation untereinander aushandeln, dass die das in freier Übereinkunft lösen, ohne zentrale Regelungsinstanz. Oder es gäbe irgendeine Form von Planwirtschaft. Und was wäre der Unterschied zwischen irgendeiner Organisationsform, die das dann hinkriegt, dass das auf möglichst effiziente Weise geregelt wird, dass den Interessen aller am besten gedient ist, zwischen dem und einem Staat? Was wäre der Unterschied?
Ja, du redest schon wieder von Herrschaftsstrukturen ohne jeden Inhalt.
Nein, Organisationsstrukturen, nicht Herrschaftsstrukturen.
Ist auch inhaltslos.
Mich würde interessieren, was der Unterschied ist.
weiß nicht recht, welches Thema wir damit am Titel haben, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mir natürlich vorstellen, wir organisieren eine große Wohngemeinschaft und da muss organisiert werden, wie der Müll transportiert wird. Na klar muss das gemacht werden. Das, worum Sie sich immer oder worum du dich immer rummogelst, habe ich vorhin schon angemacht. Du sagst immer Staat wegdenken. Der ganze Inhalt meines Vortrages hieß, demokratischer Staat ist die Herrschaftsform gerade mit der erlaubten Freiheit einer Gesellschaft, einer ganz bestimmten Ökonomie und taugt nur für die. So, deswegen müssten wir, wenn wir an der Stelle weiterdenken wollten, was ich aber angesichts meines Vortrages für ein völlig anderes Thema halte, dann sagen, ja, mit dem Staat wegdenken ist die ganze kapitalistische Produktionsweise weggedacht. Gut, dann haben wir einen Neuanfang. Und jetzt mache ich nochmal meinen Punkt, weil ich finde das Thema sowas von luxuriös. Doch, es ist einfach luxuriös, sich über das Wegdenken auf ein Thema zu konzentrieren, was überhaupt nicht ansteht. Gegenwärtig steht anlässlich der Wahl die Kritik der Demokratie und der demokratischen Wahl an. Wir sollten mal gucken, ob wir da alle Differenzen ausgeräumt haben. Und das glaube ich einfach nicht. Es ist doch völlig klar, jetzt mal ohne Polemik, sich mit jemandem darüber zu unterhalten, wie kann man eine vernünftige Gesellschaft konstruieren. Geht doch nur, wenn wir uns einig geworden sind darüber, was hierzulande zu kritisieren ist. Und da bin ich mir gerade bei dem, was Sie vorhin über die autonomen Gruppen gesagt haben, überhaupt nicht sicher, ob wir da einig sind. Und solange wir die Einigkeit nicht haben, mache ich das nicht. Steht was anderes an gegenwärtig? Einigkeit zu erzielen in der Kritik an dieser Gesellschaft, dieser Staatsform und ihrer notwendig dazugehörigen Ökonomie. Das steht gegenwärtig an. Und da sind die ganzen Linken sich überhaupt nicht einig. Leider. Ich weiß nicht, ob ich die Veranstalter mit dem Hinweis aus der Reserve locken kann. Wahlkritik ist was anderes als der Aufruf, nicht zu wählen. Aber ich will niemanden nötigen. Bin ich denn der Staat? Ja, weiter.
Nur ganz rhetorischen Punkt, ganz kurz, weil es hier drin doch ziemlich ungemütlich ist und eine ziemlich hässliche Luft ist. Also wenn das Interesse da ist, weiter zu diskutieren, könnten wir auch in die Faltenbüro wechseln, in die Wagenburgstraße. Da ist bessere Luft, da ist überhaupt Luft.
Wenn der so geraucht wie jetzt.
Der wird geraucht.
Ja, das lässt sich ja klären, also wenn da... von der Mehrheit nicht gewünscht wird, dass geraucht wird oder sonst wie, lässt sich das bei der Art noch einstellen.
Siehst du, mit der Mehrheit...
Daran soll es jetzt nicht scheitern. Also.
Außerdem sollten wir überlegen, wie wir sicherstellen, dass wir weiter diskutieren können. Also auch andere, also ein Diskussionstermin ist ja übermorgen, aber dass man auch noch überlegt, wie man sich trifft, wie man weiter die Gespräche miteinander abschneidet. Verstehst du? Also wo trefft ihr euch, wo treffen wir uns? Vielleicht können wir es zusammen machen.
Wir sitzen in Gruppen oder?
Ja, ich sitze hier und wir diskutieren und wer schaut, wenn wir nach Hause gehen und haben uns nicht verabredet.
Und das lässt sich dann ja am besten noch die Kostan und so viel aufklären. Was ich sagen wollte, ist auch diese Schleier. Also wir haben jetzt zum Beispiel Pläne, Sonntag, also wo man zum Beispiel immer Möglichkeiten gibt, Vernetzung zu machen oder ähnliches. Die ganze Kampagne hat ja eine Internetseite, über die kommuniziert werden kann. Es gibt noch weitere Veranstaltungen, an denen kommuniziert werden kann.
Dann sagt doch einfach euren Termin an, dann sollen die Gegenstandpunkte ihren Termin sagen. Dann kann man sich da weiter vernetzen.
Bevor alle gehen.
Weil ich meine es wirklich ernst. Ne? Die Linke macht genauso weiter, wenn sie nicht endlich alle auf den Standpunkt stellen, wie sie das klären.
das verdammte Zeug. Mit Demokratie läuft alle Debatten, auch unter Linken, laufen immer wieder auf Demokratie raus. Deswegen habe ich mir so lange Zeit genommen, um das zu machen. Da müssen wir klären, ob wir da Einigkeit finden. Das ist aber wichtig, daran hängt alles, sage ich mal. Ich will euch gar nicht in eure Kampagne reinfischen. Die Klärung ist sowieso ein längerfristiges Problem. Die geht über den 27. hinaus. Also ich kann das nur unterstützen, was er gesagt hat.
Man kann doch mal an die Tafel, wer das weiß, soll mal an die Tafel schreiben, wo man sich in Tübingen trifft, wo man sich in Stuttgart trifft und du, wo man sich sonst wo trifft, in Ludwigsburg oder sonst wo. Also nebenher, bevor
das macht man nebenher, ja. Das.
Da ist noch eine Frage. Ich würde gerne nochmal an die vorigen Diskussion anzuführen, vielleicht nochmal zwei der vorigen Punkte irgendwie anreißen. Und zwar erstens würde mich interessieren, ob du der Ansicht bist, wenn jetzt beispielsweise eine Wahlbeteiligung von 20% da wäre, ob die Herrschenden sich dumm und dämlich ärgern oder ob sie sich selber hinterfragen und vielleicht ändern. Und zweitens würde mich interessieren, ob du oder ob ich aus dem Vorhin richtig herausgehört habe, irgendwie, dass du davon ausgehst, dass ein beispielsweise faschistisches System oder eine Diktatur nicht vereinbar mit einer kapitalistischen Produktionsweise ist, weil das fände ich eine doch sehr spannende These.
Ich fange mit der ersten Frage an. Die hier eingerichtete Demokratie mit den Volksparteien oder ehemaligen Volksparteien und mit den neuen Volksparteien und so weiter würde schwer ins Grübeln kommen, wenn die Wahlbeteiligung auf 20% abrutscht. Die sind ja jetzt schon unzufrieden mit Wahlbeteiligung in Bundesländern, die um oder unter 50% sind. Den Grund habe ich vorhin genannt. Sie würden nicht sagen, dann treten wir ab, weil 80% wollen ja bei dem Zirkus nicht mitmachen. Nein, umgekehrt denken Sie dann. Wie können wir dafür sorgen, dass wir eine praktische Zustimmung, nicht nur im Alltag der Leute, die müssen halt Lohnarbeiten gehen, etc., sicherstellen durch das System der erlaubten Freiheiten, mit Verpflichtung aufs Privateigentum. Sondern wie können wir sicherstellen, dann nebenbei, durch Agitation unserer Bevölkerung, dass die weiterhin der Auffassung sind, der Staat ist in der Tat die Einrichtung, bei der sie ihre Sorgen und Nöte lassen, bei der ihre Unzufriedenheit abzugeben ist und die in irgendeiner Weise dafür sorgt. Das ist nicht ganz einfach, weil das den Leuten auch heute schon geistige Leistungen abverlangt, ihre Unzufriedenheit zusammenzubringen mit staatlichen Interessen. Ich will mal ein Beispiel machen, wie das gehen muss. Gutenberg, der Disc-Jockey aus Bayern, hat in Bremerhaven auf einer Rede gesagt, vor Arbeitern: Liebe Arbeiter, vom Hafen und aus den Werften und so weiter. Obwohl Wahl ist, muss ich euch reinen Wein einschenken, der heißt, die Arbeitslosigkeit geht in den nächsten Monaten und Jahren erst so richtig los. Wir sind aus der Krise noch längst nicht raus. Das hat er gesagt mit dem Vorsatz, natürlich ist die CSU/CDU für Arbeitsplätze. Beifall. Dann kam dieser Nachsatz. Wie soll jetzt der Arbeiter, der Angst um seinen Arbeitsplatz hat, eigentlich diese Worte deuten? Er soll sie so deuten, wie er es gelernt hat, oder wenn er es noch nicht gelernt hat, dann soll er es darüber lernen. Erstens, die Politik ist für Arbeitsplätze. Dass er dafür ist, dass die Politik für Arbeitsplätze ist, ist schon ein ganz großer Haken. Das ist nämlich die billigste und wohlfeilste politische Propaganda, die einem einfallen kann, für Arbeitsplätze zu sein. Der Mensch, der keinen Arbeitsplatz hat, dem fehlt nicht Arbeit, dem fehlt Geld.
Wer also sagt, ich brauche nicht Geld, sondern Arbeit, der hat schon den ersten Schritt zur Unterwerfung und das hiesige Verhältnis gemacht. Das gefällt den Leuten, wenn sie sagen, wir wollen Arbeit haben. Jetzt geht es aber noch weiter. Gutenberg sagt, erst kommt die Krise, da werden die Leute rausgeschmissen. Was sollen die Leute jetzt denken? Wir brauchen Arbeit. Erster Fehler der Leute. Zweitens, es ist schon klar, und das bekräftigt der Gutenberg nochmal, Arbeit gibt es nur unter den Bedingungen, dass Wachstum ist. Na klar, das brauchen wir. Das haben Sie im Übrigen von Ihrer Gewerkschaft gelernt. Das ist ja schon mal klar, dass man die Kühe, die man melken will, nicht schlachten darf. Hat die Gewerkschaft wunderbare Vorarbeit geleistet. Also kann man jetzt in der Krise, wo erstmal alles auf Wachstum geht, nicht unverschämt sein und auf den Wunsch nach Verdienst und Arbeit zu pochen. Dritter Punkt ist dann, also ist klar, dass Wachstum gegenwärtig in der Krise notwendig mit Beschränkungen von uns dahergeht. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir vielleicht mal in Arbeit kommen. So geht die politische Erziehung hierzulande, in der die Leute lernen sollen, wie ihr Interesse beim Staat aufgehoben ist. Politisierung der Unzufriedenheit der Leute, die hierzulande von Lohnarbeit reden können. Und das ist es, was dann vermehrt hergestellt werden muss. Und das werden sie auch machen. Soweit zum Ersten. Das Zweite war Diktatur und Kapitalismus, ja? Man muss ein bisschen aufpassen, dass man den Gedanken, den ich vorgetragen habe, dass man aus denen keinen falschen Umkehrschluss verfertigt. Also mein Urteil, in dem ich gesagt habe, Demokratie ist überhaupt die Form, in der kapitalistischer Reichtum unter Benutzung der Konkurrenzinteressen der Privateigentümer bewerkstelligt wird und dann dieses Wachstum hervorbringt, heißt nicht, unter Diktaturverhältnissen geht sowas nicht. Unter diktatorischen Verhältnissen geht sowas anders, wie man am Faschismus weiß. Der Faschismus hat zum Kapitalismus erstens die Stellung gehabt, Privateigentum soll sein, rentable Produktion muss sein, also Produktionsmittel bleiben weiter in privater Hand. Er hat an ein paar Punkten, hat er gesagt, wir nehmen eine Modifikation am Kapitalismus vor. Zwei Punkte nenne ich mal kurz. Die erste Modifikation des Kapitalismus, die die faschistische Diktatur vorgenommen hat, war, es darf nicht sein, dass die Eigentümer von Produktionsmitteln, also die Kapitalisten, einfach produzieren, was sie wollen, wenn das, was sie produzieren, nicht die staatlichen Bedürfnisse an Staatsgebrauchswerten, Kanonen zum Beispiel, erfüllt. Da hat er gesagt, wir sorgen dafür, dass die produzieren, was wir brauchen, und es soll ihr Schaden nicht sein. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir sind der Auffassung, dass wenn die Kapitalisten einfach nach ihrer Rentabilitätslogik die Leute auf die Straße setzen, ganze Volksteile verarmen, das finden wir nicht gut. Übrigens aus dem Grunde laufen heutzutage Neofaschisten auf Hartz-IV-Demos. Bloß warum finden sie es nicht gut? Sie finden es aus Gründen, die man sich schon mal anhören muss, nicht gut. Sie finden es erstens aus dem Grund nicht gut, weil auf diese Art und Weise, sie finden es nicht deswegen nicht gut, weil die Leute arm dran sind. Sondern sie finden es immer nicht gut, weil da eine Wirkung dran hängt, die ihnen nicht passt. Oder ein paar Wirkungen dran hängen, die ihnen nicht passt. Die erste Wirkung, die ihnen nicht passt, die an der Armut der Leute hängt, heißt, die werden Opfer von Verführern. Wen haben sie gemeint? Uns, Kommunisten. So, habe ich eingeschränkt. Opfer von Verführern. Und Verführer sorgen dafür, dass das Volk gespalten wird, dass die Einheit des Volkes gespalten wird. Das kann ein Faschist überhaupt nicht sein. Zweite Kritik an Armut. Die Faschisten haben das Volk insgesamt als Produktivkraft für faschistische Zwecke bestimmt. Als Ressource bestimmt. Was sagen Sie also zu Leuten, die nicht beschäftigt sind? Das kann nicht angehen. da entgehen dem faschistischen Staat Arbeitskräfte, die er doch für bestimmte Projekte einsetzen kann. Der hat also nichts dagegen gehabt, dass die Leute entlassen worden sind. Der hat nur was dagegen gehabt, dass die Leute entlassen geblieben sind und hat sie eingesetzt für staatliche Zwecke. Zweiter Grund, dritter Grund, lasse ich jetzt.
Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, mit dem Faschismus. Der Unterschied zur normalen Demokratie ist, dass der Faschismus ein Staatsrettungsprogramm ist. Faschisten treten immer auf mit dem Argument, sie müssen die Nation retten vor ihrem drohenden Untergang gegenüber Feinden von außen oder von innen. Von dem Standpunkt aus eine Rettung, sagen sie immer, dann genügt die Abhängigkeit von einem Wirtschaftswachstum, was der Kapitalismus hinbringt, genügt diesem anspruchsvollen Rettungsprogramm der Nation nicht mehr. Da muss der Staat hin und selber alles an Ressourcen mobilisieren, was die Nation, das Volk zu bieten hat. Das ist der Zusammenhang zu seiner Kritik der Arbeitslosigkeit. Als ein solches Rettungsprogramm ist der Faschismus auch immer ein Endprogramm, der auf die Durchsetzung gegen andere Staaten dann auf die Gewaltfrage stößt, die durchkämpft oder dann kaputt geht.
Kleine Ergänzung noch zu dem, was er gesagt hat. Das Pikante daran ist, dass die hier herrschende Demokratie für den Fall, dass sie den Befund hat, diese Gesellschaft
ist in Not,
gerät in eine Katastrophe, sich selbst in ihr Grundgesetz den Übergang zum Faschismus erlaubt hat. Die Notstandsgesetze. Dies übrigens an die Adresse noch an alle hier anwesenden Antifaschisten.
Mit Hadidfurt ist auch der Ansicht, dass wir eine Diktatur auf Abruf haben.
Nein, das ist ein falsches Urteil.
Ein Rettungsprogramm macht jeder Staat so, dann macht er sich doch nicht von momentanen Rechtsgepflogenheiten und Zuständen und von kapitalverfügbaren Ressourcen abhängig. Wenn der Staat zu retten ist, dann wird alles mobilisiert und alles, was dem entgegensteht, niedergemacht. Das ist eine Staatsfrage überhaupt.
Nochmal, warum ich gesagt habe, ein falsches Urteil. Auf Abruf heißt ja, das steht an.
Ja.
Wenn es gebraucht wird.
Wenn es irgendwann mal gebraucht wird, dann ist es verfügbar. Aber gegenwärtig haben wir keine Diktatur auf Abruf. Auch gegenwärtig haben wir eine so grandios brutal funktionierende Demokratie, dass es einem schlecht wird.
Ich glaube, das Problem an dem, was die Dittfurt gesagt hat, ist, dass die damit ja gar nichts gegen die Demokratie gesagt haben will, sondern dass ihre Kritik eher ist, da könnte es dann den Übergang in die Diktatur geben. Und das ist dann das, was sie wirklich stört. Ansonsten hätte sie ja was über die Demokratie gesagt und was sie daran stört. Und wenn sie jetzt immer erst darauf kommt, das könnte ja umschlagen, dann merkt man schon, dass sie gegen die Herrschaftsformen, die hier zurzeit herrschen, überhaupt nichts weiß.
Ja. Sie ist eine derjenigen, die auf dem Standpunkt stehen, ich bin eine Kritikerin der Demokratie, weil die herrschende Demokratie nicht die wahre Demokratie ist. Das muss übrigens kein Linker beweisen. Und die Linken fragt nach einem Beweis, wieso ist denn die herrschende nicht die wahre? Wissen wir nicht. Sie sagen, er halte sie ideal vor. Also, du wolltest mir das sagen.
Ja, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich wieder auf die erste angetauscht von dir zurückkomme. Und zwar, wenn du quasi die Frage so beantwortest hier, wenn jetzt die hypothetische Annahme, wir hätten eine Wahlbeteiligung von 20% mit einem Beispiel aus der Gegenwart irgendwie beantwortest und wir eine Wahlbeteiligung von 60% haben, dann schlussfolgere ich für mich so ein bisschen draus, dass es keinen Unterschied macht. Weil genau das, was in der Gegenwart schon stattfindet, würde dann halt auch stattfinden. Also keine Ahnung, Plakate hier, geht wählen und so, super wichtig, kennen wir ja alle. Ja. Hätten wir dann wahrscheinlich bei 20% auch, aber praktisch was ändern wird es ja nicht.
Ich wollte mir die Kritik an deinem Wenn ersparen. Sätze, die mit Wenn anfangen, haben immer den großen Nachteil, dass sie einen zur Erklärung von etwas nötigen, was es nicht gibt. Und deswegen habe ich gesagt, bin ich mal freundlich und verlege deine Frage in das, was gegenwärtig passiert. Man kann auch hinzufügen, wenn die merken, dass es mit der Wahlbeteiligung runtergeht, dann ziehen sie übrigens auch im Erziehungswesen ein bisschen was anderes auf. Machen sie genau das mehr.
Jetzt, wenn wir überlegen, warum die Arbeitgeber zum Beispiel das Fach Wirtschaft fordern, was soll da gelernt werden? Und so weiter.
Ja, und Wahlpflicht ist der Demokratie eben letztendlich auch nicht fremd.
Ist nicht fremd, aber die Wahlpflicht hat einen großen Haken. Der große Haken der Wahlpflicht für die Demokratie ist, wenn du die Leute verpflichtest, zur Wahl zu gehen, ist die Wahl kein Barometer der freiwilligen Zustimmung. Das ist das Problem. Die Belgier, die haben die Wahlpflicht, die kalkulieren für denselben Zweck ein bisschen anders. Die sagen, wir haben die Wahlpflicht und verlassen darauf, dass in der Agitation zur Wahl, die dann verpflichtend wird, sich schon die Politisierung des Volkes einstellt, also die Zustimmung zur demokratischen Herrschaft einstellt, die wir wollen. Ja, dass der eine Weg geht so, der andere Weg geht so.
Ja. Übrigens die Wahlpflicht eigentlich aus der Frühzeit der Demokratie. Es gab tatsächlich mal Zeiten, da waren die Leute nicht geil drauf. Am 27. September, wenn war, sagt, weil es weit ging zu wählen. Da haben die Pfaffen gesagt, die katholischen Pfaffen gesagt, wer wählt, wählt die Zerstörer von Sitte und Moral, das ist nämlich die Liberalen. Das war in der Schweiz zum Beispiel so, in den katholischen Kantonen, es war vor allem in der katholischen Belgien so. Und deswegen haben die gesagt, wer also auf den Pfaffen hört, der ist quasi ein kleiner Staatsfeind, weil jetzt ist Pfaffenherrschaft vorbei, jetzt ist Liberalismus. Also ist es geboten zu wählen und wer nicht wählt, outet sich als Freund der Pfaffen. Aus der Kampfzeit der Demokratie, der Durchsetzungszeit, wo Demokratie, und merkst du auch, dass Demokratie gar nicht was ist, was das Volk beantragt hat, was dem Volk auferlegt worden ist. So, und dann, wenn das einmal normal ist, wenn die Leute wissen, dass Demokratie, also die Wahl, auch von ihrem Standpunkt ist, nämlich, sie machen alles abhängig von der Politik, wenn irgendwas schief geht, machen Sie Politik verantwortlich, wenn Wahlen, wenn Arbeitsplätze schaffen, dann ist die Politik gesagt. Ja, Dankeschön. Dann, wenn die Leute mal so gestrickt sind, dann ist es ein wichtiger Relikt. Und was passiert ist, wegen Belgien? Kein Schwein mehr wird wegen dieses Gesetzes bestraft. Es ist ein Gesetz, wo Sie denken, was sollen wir mal praktischerweise streichen, was immer blöd ist, wenn es Gesetze gibt, die man dann durchsetzt. Also das wollen wir irgendwann mal stehen. Oder auch nicht. Jedenfalls der Staat kümmert sich nicht mehr drum, die Leute kümmern sich nicht mehr drum. Und, aber lernen kann man aus dem immerhin, dass das, was heutzutage so als selbstverständlich gilt, Völker wollen doch wählen, den Leuten in der Frühzeit des Kapitalismus überhaupt nicht eindeutig hat. Die wollen in den Himmel kommen, die wollen ihre Pflichten als Bauern, als sittliche Menschen des Katholizismus oder Protestantismus, die wollen Christen sein, das war jetzt weg. Und da war Wahl als Zersetzung. Dann die Pfaffen ziehen die Predigt, gehen nicht hin und war schon ein Widerstand da. Umgekehrt, die Pfaffen gemerkt haben, die gehen hin. Dann machen wir selber wählen, machen wir Christenpartei auf. Und was haben wir jetzt? CDU.
Wie die Zeiten sich ändern, ne? Die neuen Verlautbarungen der evangelischen und katholischen Synode, ob das noch Synode heißt, weiß ich nicht, heißen, geht wählen.